Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Die Ausgabe Nummer 370 habt ihr in den Ohren vom 22. Februar 2024. Und wie immer im Lagezentrum für euch an den Mikrofonen sind Philipp Banse, das bin ich.
Und Ulf Burmeier. Der Philipp ist Journalist aus Berlin und ich bin Jurist. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Wir hatten in den letzten Tagen große Freude beim Blick in die sozialen Netzwerke. Es gab ganz viel tolles Feedback zu unserem Interview mit Professor Steffen Mau in der letzten Folge, der 369, und viele Leute haben die Lage weiterempfohlen, haben das Interview weiterempfohlen. Das freut uns sehr, denn das ist natürlich eine große Hilfe. In diesen Zeiten gibt 1000 Podcasts, an jeder Ecke wird gepodcastet. Also wenn euch die Lage gefällt, wenn euch ein Beitrag gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das ist eine ganz große Hilfe.
Zu unserem ersten Thema diese Woche ist das der Tod von Alexei Nawalny. Er ist gestorben. Formuliere es mal vorsichtig, in einer russischen Strafkolonie, manche sagen auch Foltergefängnis, jenseits des Polarkreises. Er wurde 47 Jahre alt. Alexei Nawalny ist der, war der, muss man sagen, mit Abstand populärste Oppositionspolitiker in Russland.
Hintergrund dieses Todesfalls, um es mal ganz neutral zu formulieren, dürften auch die russischen Präsidentschaftswahlen im März sein. Wladimir Putin will sich jetzt zum fünften Mal wieder wählen lassen, hat dafür extra, damit das überhaupt möglich ist, 2020 die russische Verfassung ändern lassen. Und in diesen, ja, in dieser Endphase des Wahlkampfs, der aber natürlich kein Wahlkampf im demokratischen Sinne ist, dazu kommen wir später noch, fällt jetzt eben der Tod von Alexei Nawalny. Und Philipp, ich glaube, wir müssen einfach mal rekapitulieren, wer war denn Nawalny eigentlich?
Nawalny war, habe ich gesagt, die Oppositionsfigur in Russland. Ja, natürlich war auch keine einfache Figur, hat früher auch durchaus schwierige Äußerungen getätigt, hatte so eine Neigung zum Nationalismus, sagte überraschend wenig, fand ich, zur Annexion der Krim. Aber alles in allem, trotz dieser auch aus westlicher Perspektive durchaus kritikwürdigen Aspekte, war er einfach die Hoffnung für viele auf ein anderes demokratisches Russland. Und er war einfach das schlechte Gewissen des Putin-Regimes. Er hatte ein Team zusammengestellt, was sehr gewandt und faktentreu und faktensicher und durchrecherchiert Korruption und Machtmissbrauch im Land Putins aufgedeckt hat.
Und er war damit einfach eine führende Stimme der russischen Opposition, und zwar gar nicht mal quasi unmittelbar mit inhaltlichen politischen Thesen, sondern hat vor allem mal die Korruption und alle möglichen anderen Missstände im Putin-Regime aufgedeckt, glaube ich. Unter anderem gab es da so eine YouTube-Reportage zu einer dekadenten Putin-Villa. Ne? Das war, glaube ich, sein bekanntestes Video.
Ja, er hat viele, viele Videos gemacht, aber das ist eins, was auch viele, viele Millionen von Leuten gesehen haben, wo er halt mit aufwendiger Recherche und Drohnen und allem Pipapo wirklich aufgedeckt hat, wo Putin Geld abzweigt und was er damit alles so macht. Und er hat es einfach mit seinem Team und mit seiner Bewegung geschafft, zum Teil Zehntausende auf die Straßen zu bringen, mit viel Charme, mit viel Witz, mit Eloquenz, mit hoher Medienkompetenz und mit Technik und auch ein paar Leuten und einem großen Team hat er es eben geschafft, sich wirklich zu der Oppositionskraft in Putins Reich aufzuschwingen und zu positionieren. Und er war einfach alles, was Putin nicht ist. Mutig, mitreißend, er war auch jung, ne, 47 habe ich gesagt, ist er geworden, auch gut aussehend. Und das sind alles Eigenschaften, die Putin nicht vorzuweisen hat.
Nee, also schlug Putin zurück. Schon 2020 wollte er Alexei Nawalny mit dem Nervengift Novichok vergiften lassen. Nawalny brach damals an Bord eines Fliegers noch über russischem Boden zusammen, wurde nach einer Notlandung irgendwo in der Provinz nur ganz knapp gerettet, ist dann nach Berlin geflohen, hat sich hier erholt, kehrte aber nach einigen Monaten nach Russland zurück, weil er da eben weiterhin die Oppositionsbewegung anführen wollte. Viele Menschen warnten schon damals, er geht in den Tod. Jedenfalls aber ging er zunächst mal ins Gefängnis. Seine Stiftung, die er gegründet hatte, wurde verboten und er selber wurde verhaftet, eingekerkert, in Isolationshaft gehalten und auch immer weiter wegverlegt, eben irgendwo nach Sibirien, um den Zugang zu ihm möglichst zu erschweren. Trotzdem, Philipp, davon hat er sich, soweit es unter diesen Knastbedingungen eben überhaupt möglich war, nicht unterkriegen lassen.
Ja, das war das Bemerkenswerte, dass jedes Mal, wenn er irgendwo auf Bildern zu sehen war, auf Videos zu sehen war, bei irgendwelchen Anhörungen, hinter Gitterstäben, auch auf Fotos, dann hat er immer gelacht. Er hat immer Witze gemacht. Er war natürlich auch zynisch und bissig und so, aber er wirkte nie verzagt. Er wirkte nie resigniert. Er hat die Leute immer ermuntert. Er hat immer irgendwie so ein bisschen so ein positives, hoffnungsvolles Bild versucht abzugeben. Er war einfach nicht tot zu bekommen, bis eben zum 16. Februar 2024.
Die Behörden sagen nun, Nawalny sei von einem Spaziergang, Freigang da in seiner Strafkolonie zurückgekommen und dann zusammengebrochen. Sofort geholte Mediziner hätten ihn wiederbeleben wollen, das sei aber gescheitert. Todesursache sei ein Blutgerinnsel, so, jedenfalls so die vorläufigen Erkenntnisse, und es laufe noch eine Untersuchung. Aber Philipp, da gibt es einfach ganz massive Zweifel. Ich glaube, jedenfalls außerhalb Russlands glaubt eigentlich kaum jemand diese Erklärung.
Nein, man muss dazu sagen, natürlich ist das möglich. Menschen können solche Blutgerinnsel bekommen und auch bis dahin kerngesunde Menschen können innerhalb von Sekunden an sowas versterben, wo sich dann halt ein Blutgerinnsel löst und in einer Ader festsetzt, im Gehirn beispielsweise, und dann das zu einem sehr schnellen Tod führt. Ja, das kann sein, aber in diesem Fall ist es einfach wenig glaubhaft. Zum einen natürlich wegen der Rolle Nawalnys. Er war Staatsfeind Nummer eins. Er war nachweislich Opfer eines staatlich orchestrierten Giftanschlags in diesem Flugzeug. Das ist bewiesen, dass das Figuren aus dem russischen Geheimdienst gemacht haben. Und bis heute ist halt die Leiche von Nawalny nicht freigegeben. Die Mutter wartet vor Ort auf die Freigabe der Leiche. Weder sie noch andere unabhängige Mediziner haben diese Leiche untersuchen können. Und so wird es einfach mit jedem Tag schwerer, die tatsächliche Todesursache wirklich unabhängig klären zu können. Und wenn die denn so klar wäre, dann läge es nahe, das auch schnell freizugeben. Das ist bisher nicht passiert.
Ja, also ich meine, ich bin nur natürlich auch kein Pathologe, ne, kein Gerichtsmediziner, aber nach den Erfahrungen, die ich so aus einer gerichtlichen Perspektive mit solchen Personen gemacht habe als Richter, dauert das eben ein, zwei Tage, ne, maximal. Also man muss natürlich die Leichenöffnung durchführen, man muss eventuell noch ein paar chemische Untersuchungen machen, aber es ist einfach völlig absurd, dass das jetzt eben drei Tage und länger dauern soll.
Es soll noch zwei Wochen jetzt dauern, ja, genau, oder so, ne? Aber ja, dann ist das mit dem Tod fast einen Monat her.
Ja, und das, ne, klingt einfach extrem danach, als wenn man jetzt durch diesen Zeitablauf Spuren verwischen möchte. Interessantes Detail am Rande: drei Tage nach dem Tod Nawalnys hat Wladimir Putin 4 Spitzenbeamte der russischen Gefängnisverwaltung befördert. Russische offizielle Angaben, reiner Zufall.
Ja, habe nichts mit dem Tod Nawalnys zu tun. Ich glaube, das kann man in Zweifel ziehen und viele Experten ziehen das auch in Zweifel. Das wirkt eher wie eine Belohnung dafür, dass sie den aus dem Weg geräumt haben, und soll Angst machen im Rest der Gesellschaft. Die Witwe von Alexei Nawalny hat sehr kurz nach seinem Tod ein Video veröffentlicht, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Das gehört mit in diesen Kontext. Und Julia Nawalnaja sagt in diesem Video Folgendes.
Привет, это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин.
Ja, sie sagt, hallo, ich bin Julia Nawalnaja, ich wende mich heute das erste Mal auf diesem Kanal an Sie. Ich sollte hier nicht sitzen, sondern ein anderer Mensch. Aber diesen Menschen hat Wladimir Putin umgebracht.
Und sie sagt dann weiter, wir wissen genau, wie Putin Alexei Nawalny vor 3 Tagen umgebracht hat. Und wir werden euch hier sehr bald genau berichten, wer das genau war und wie dieses Verbrechen genau begangen wurde. Wir werden Namen nennen und Gesichter zeigen.
Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица.
Ja, und diese Warnung, diese Drohung hat durchaus Gewicht, denn genau das hat ja das Team rund um Alexei Nawalny vor etwa 4 Jahren mit denen gemacht, die Nawalny im Flugzeug vergiftet haben. Also da sind ja genau die verantwortlichen Geheimdienstmitarbeitenden hinterher namentlich benannt worden.
Er hat die sogar angerufen.
Das haben wir sogar in der Lage.
Ja, stimmt, das haben wir. Er hat die angerufen und gesagt, also, Alexei Nawalny, kann es sein, dass sie mich umbringen? Also, ist da was schiefgegangen? Genau, deswegen bin ich da sehr gespannt. gespannt, was die da wirklich, was die da recherchiert haben und was sie da zeigen. Und der nächste Aspekt ist halt für die Zukunft auch nicht ganz unwichtig.
Wie wird es weitergehen?
Wie wird es weitergehen? Ne? Also Julia Nawalny, er sagt, ich werde die Sache von Alexei fortsetzen, werde für unser Land kämpfen und ich rufe euch, sie dazu auf, an meiner Seite zu stehen. Ich rufe euch auf, die Wut und den Hass auf jene zu teilen, die es wagen, unsere Zukunft zu zerstören.
Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее.
Ja, das ist auf der einen Seite natürlich eine engagierte Ankündigung, andererseits äußert sie die eben aus dem Exil, ne? Das heißt also, Alexej Nawalny ist ja genau zurückgegangen nach Russland, weil er einfach sich der Tatsache bewusst war, dass er aus dem Exil nur begrenzte Möglichkeiten haben würde. Aber zugleich, dieser Geist weiterzukämpfen, ist natürlich auch der Geist, den Alexej Nawalny selber verbreiten wollte. Seine Frau trägt die Fackel jetzt weiter.
Ja, genau. Aber das ist ja auch sein Mantra, was er die ganze Zeit verbreitet hat. Ja, einfach weitermachen, nicht aufgeben. Das hat er auch übrigens in einer Doku aus dem Jahr 2022, glaube ich, war es, gesagt, wo er diesen damals noch hypothetischen Fall vorweggenommen hat,
ja,
dass ihn das Regime umbringt. Und damals sagte er für diesen Fall:
Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Also er ist ja eben damals nach seiner Behandlung freiwillig in die Höhle des Löwen zurückgegangen. Er ahnte, dass ihn das das Leben kosten würde. Und nun sagte er, ihr dürft nicht aufgeben. Wenn sie mich umbringen, sind wir in diesem Moment unglaublich stark. Aber wir müssen diese Stärke dann auch nutzen. Ihr dürft nicht aufgeben. Erinnert euch, dass wir eine riesige Kraft sind unter der Knute dieser Diebe und Verbrecher. Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist das Nichthandeln der Leute.
Und deswegen gebt nicht auf. Das war seine Message und die trägt seine Witwe jetzt weiter. Ausgang offen, würde ich mal sagen. Also die Rahmenbedingungen, in der sie die Fackel aufnimmt und weitertragen will der russischen Opposition, die sind maximal schwierig. Die russische Propaganda, das fand ich auch ganz interessant, die hält dagegen. Ich habe mir da mal so ein, zwei Sachen angeguckt und da ist auch ein anderes Ereignis nochmal in einem neuen Licht erschienen, was wir hier noch gar nicht erwähnt haben. Also vor knapp zwei Wochen gab es ja ein sehr ausführliches, zweistündiges Interview von Wladimir Putin mit diesem rechtsradikalen Talkshow-Host aus den USA, Tucker Carlson.
Also nur, dass man den Namen einordnen kann, ihr kennt Fox News wahrscheinlich als Schlagwort, das ist ein extrem konservativer, manche würden sagen in Teilen seinerseits rechtsextremer Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Und dort ist Tucker Carlson rausgeflogen, weil er ihnen zu krass war. Also ja. Vorwand waren Lügen, aber es gab halt einfach mit Tucker Carlson gewisse ideologische Probleme, weil der selbst für Fox News zu krass war.
Da ist er rausgeflogen, hat jetzt ein bisschen sein eigenes Unternehmen aufgemacht.
So Loose Cannon Inc.
Und er ist halt nach Moskau geflogen, um sich da zwei Stunden mit Putin zu unterhalten. Er hat noch ein paar ganz andere bizarre Videos gedreht, aber im Mittelpunkt steht jetzt hier vor allem dieses Interview. Und Putin durfte halt in diesem Interview sich länglich und mehr oder weniger unwidersprochen darüber ausbreiten, warum die Ukraine eigentlich kein Existenzrecht hat. Und
das beginnt im späten Mittelalter. Ne?
So, durfte er sich da länglich ausbreiten und dozieren. Und Bottomline ist so ein bisschen, und deswegen war es auch okay, dass Russland die Ukraine nun erobert.
Dieses Interview ist ehrlich gesagt wirklich total skurril. Also selbst Tucker Carlson sagt in so einem kurzen Aufsager vorher, dass er irgendwann dann den Eindruck hatte, dass Putin ihn im Grunde vorquatschen will. Also Tucker Carlson dachte schon, als Wladimir Putin wirklich irgendwie 45 Minuten am Stück seinen historischen Diskurs da abliefert, dass er ihn filibustern will. Also quasi zu Tode quatschen will, bis die Interviewzeit abgelaufen ist. Ja,
ich glaube, damit lag er auch nicht völlig falsch.
Ich glaube, er lag wirklich falsch, denn Wladimir Putin glaubt das ja ganz offensichtlich. Also diese komische pseudohistorische Begründung liefert er ja bei jeder Gelegenheit ab, nur vielleicht nicht ganz in dieser Länge.
Aber man fragte sich so ein bisschen, warum macht Putin das? Was ist der Sinn und Zweck von diesem Interview? Und jetzt nach dem Tod Nawalnys ist das mir ehrlich gesagt ein bisschen klarer geworden. Klarer geworden ist mir das anhand so eines Dialogs im russischen Staatsfernsehen. Da unterhält sich Wladimir Solovjov, eigentlich so der bekannteste Talkmaster in Russland im staatlichen Fernsehen und sowas wie der Chefpropagandist in Russland. Und der unterhält sich mit Margarita Simonyan, die ist Chefin von RT, also dem russischen Propaganda-Auslandssender. Und da wurde doch klar, welche Rolle auch dieses Interview mit Tucker Carlson für die russische Propaganda spielt.
И при этом никто не задает разумных вопросов, никто не хочет дождаться результатов расследования, никто не хочет понять, что произошло. Вот,
Ты про Навального сейчас?
Ну да.
Und in diesem O-Ton geht es also darum, da fragt Margarita Simonyan, du redest über Nawalny? Und Wladimir Solovjov sagt, ja, es gibt momentan zu seinem Tod keine Informationen und ich glaube aber nicht an Zufall. Der Tod geschah quasi am Eröffnungstag der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sich alle führenden Sektierer, also er meint westliche Politiker und russische Oppositionelle, versammelt hatten. Und dann haben die alle ihre vorbereiteten Nachrufe verbreitet, die haben ihre vorbereiteten Beschuldigungen verbreitet. Und ich habe mich gefragt, sagt Solovjov, wem nutzt das.
Und damit einmal wird einem manches klar, denn er sagt,
когда бешеная реакция позитивная на интервью с Такером Карлсоном, и надо просто перебить волну.
Es gab so unglaublich positive Reaktionen auf das Interview Putins mit Tucker Carlson, dass der Westen diese Sympathiewelle für Putin quasi brechen musste. Und deswegen nutzt der Tod Nawalnys, vor allen Dingen dem Westen, weil der Westen, so die Lesart von Solovjov, den Tod Nawalnys nun Putin in die Schuhe schieben kann. Also die Lesart ist, der war durch dieses Interview mit Tucker Carlson im Westen so populär geworden, der Westen hatte verstanden, sagt Solovjov, warum Russland die Ukraine angreifen darf und erobern darf, dass der Westen nun diesen Tod herbeigeführt hat, um Putins Popularität im Westen zu brechen.
Wie soll ich sagen, das Argument leidet an dem kleinen Detail, dass der Tod nicht irgendwo in London eintrat, sondern in einer russischen Strafkolonie. Ich will jetzt nicht völlig ausschließen, dass die CIA da jemanden einschleusen kann, aber das wäre Geheimdienst-Hochreck. Für Wladimir Putin war es wahrscheinlich eine ganze Ecke näher, aber sie bringen dann noch das ergänzende Argument, dass das Timing eben Putin überhaupt nicht ins Konzept passte, auch deswegen, weil ja gerade im März die Präsidentschaftswahlen anstehen, Putin angeblich gerade sehr populär ist und dass er deswegen einfach quasi so einfach eine Welle rund um den Tod eines bekannten Oppositionellen gar nicht gebrauchen könne. Auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, dieses Tucker Carlson-Interview wird im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eine große Rolle spielen. Wir haben es in der Lage schon berichtet. Auf republikanischer Seite gibt es zunehmend Zweifel an der Unterstützung der Ukraine. Da waren ja die USA bislang jedenfalls in quasi in Dollar gemessen die aktivsten Unterstützer. Die Republikaner sehen das quasi, also die klassischen Republikaner sehen das aus einer finanziellen Perspektive. In der Tendenz skeptisch, waren bislang aber noch dafür. Aber die Trump-Jünger insbesondere machen jetzt mobil gegen die Unterstützung der Ukraine. Und da wiederum gibt es jedenfalls den Verdacht, dass das eine Menge damit zu tun haben könnte, dass Trump eben von Putin jedenfalls im letzten Präsidentschaftswahlkampf ja massiv unterstützt wurde.
Und im vorletzten auch. Und das ist auch, glaube ich, der zentrale Grund, warum Putin dieses Interview gemacht hat. Dieses Interview ist jetzt Futter für diese ganzen republikanischen Hardliner, die sagen hier.
Oder vor allem Trump-Buddies, würde ich
Trump
sagen.
Buddies vielleicht, ja. Die sagen, hier, braucht ihr euch das Interview nicht angucken. Wir sagen euch, Putin hat da gute Argumente, warum wir die Ukraine nicht mehr unterstützen sollten. Und das ist der Grund, warum Putin dieses Interview gegeben hat, um den Futter zu geben für ihre Schlammschlacht, zu sagen, hey, Russland hat das Recht, die Ukraine zu erobern. Hilfe für die Ukraine ist schlecht, nicht legitimiert. Bitte deswegen dieses Interview.
Tja, und nun reiht sich eben Alexei Nawalny ein in die lange Reihe von toten Gegnern Putins. Ne? Kurze Zusammenfassung nur so der drei vielleicht bekanntesten Fälle. Jewgeni Prigozhin zettelte im vergangenen Jahr einen militärischen Aufstand gegen Putin an. Ihr wisst noch, dieser etwas schräge Marsch auf Moskau, starb dann einige Wochen später durch einen nie aufgeklärten Flugzeugabsturz. Anderer Fall, Boris Nemtsov.
Boris Nemtsov war bis dahin führender Oppositionspolitiker in Russland, wurde 2015 direkt vom Kreml erschossen. Auch Anna Politkovskaja war eine bekannte Journalistin, hat Gräueltaten in Tschetschenien aufgedeckt, hat Putin genervt bis zum Gehtnichtmehr. Die wurde 2006 in ihrem Hausflur erschossen. Das sind nur einige Beispiele von Dutzenden von toten Journalisten, Oppositionellen und anderen Abtrünnigen, die auch im Ausland, aber auch im Inland vergiftet wurden, erschossen wurden oder einfach verschwunden sind. Täter konnten oft ermittelt werden, nicht immer. Sie führten, wenn sie ermittelt werden konnten, nach Russland in die Geheimdienste. Konsequenzen bisher eigentlich wirklich keine.
Ja, und gerade in diesen Tagen kam die Nachricht, dass ein russischer Deserteur, ne, also ein russischer Soldat, der quasi auf die ukrainische Seite rübergemacht hatte, dann nach Spanien geflüchtet war, dort, wie sage ich mal, auf harte Weise zu Tode kam.
Ja, 12 Schüsse, glaube ich, waren es, mit denen er getötet wurde. Und da wurde er noch mehrmals mit dem Auto überfahren. Also man kann sagen, er wurde grausam hingerichtet. Täter bisher unklar. Und so stellt sich auch hier die Frage, war es jetzt Putin, der Nawalny umgebracht hat? Natürlich gibt es dafür bisher keine Beweise.
Ja, es kann medizinisch sein, dass er natürlichen Todes gestorben ist. Wir sagten es eben schon, aber es spricht eben doch sehr viel dagegen. Die Punkte nur mal stichwortartig. Kein Zugriff der Familie auf die Leiche, sodass etwaige Substanzen zwischenzeitlich sich vielleicht zersetzt haben. Nachweislich bereits mindestens einen Mordversuch an Nawalny durch den FSB, den russischen Geheimdienst. Und Nawalny war eben im Wortsinne in der Hand der russischen Gefängnisbehörde. Und Mitarbeiter eben dieser Behörde werden nur Tage später befördert. Sag mal, das ist jedenfalls eine relativ dichte Indizienlage.
Ja.
Jedenfalls hat es die deutsche Politik, sagen wir mal, hinreichend überzeugt.
Der grüne Vorsitzende oder Co-Vorsitzende Omid Noripur, der sagte auch im Bundestag, Putin trage mindestens politisch die Verantwortung für die Ermordung Nawalnys. Also er wurde immerhin eingeknastet, unter wirklich folterartigen Bedingungen dort gehalten, hatte schwere gesundheitliche Probleme. Nun ist er halt gestorben. Und Jens Unions Außenpolitiker Norbert Röttgen, der wurde noch etwas deutlicher, sagte, diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter. Die deutsche Unterstützung für die Ukraine mit Waffen und Munition müsse jetzt, sagte er, hochgefahren werden. Außerdem müssten Gesetze erarbeitet werden, die die Verwendung von im Ausland eingefrorenen russischem Staatsvermögen für ukrainische Rüstungsaufgaben ermöglichten. Diese Gesetze sollten fortan Nawalny-Gesetze genannt werden. Also das ist die Forderung, ich glaube 300 Milliarden oder sowas Dollar eingefrorenen russischen Vermögens gibt es im Ausland. Da ist ein bisschen die Frage, was machen wir damit? Da gibt es viele Forderungen zu sagen, naja, die nehmen wir, die beschlagnahmen wir und dafür kaufen wir Waffen für die Ukraine.
Ja, die EU hat unterdessen neue Sanktionen verhängt. Man fragt sich so langsam, wo finden die eigentlich noch Optionen für eine Verschärfung? Ich glaube, irgendwie die 13. oder 14. Sanktionsverschärfung. Aber das kann alles nicht darüber hinwegtäuschen, Philipp, das klang eben auch schon an in einem Nebensatz, dass die russische Opposition doch ziemlich am Boden liegt.
Ja, um die Opposition ist es nicht gut bestellt, das sagt auch die Novaya Gazeta Europa, auf Russisch erscheint sie und sie schreibt, mit Nawalnys Tod scheint es, dass die Ära der gesamten russischen Opposition gegen Wladimir Putin am Ende ist. Die Oppositionellen, die es noch gibt, die sind fast alle im Ausland oder im Gefängnis. Das reicht vom Schachweltmeister oder vom ehemaligen Schachweltmeister Kasparov bis zum ehemaligen Industriellen Chodorkowski. Die sind alle im Ausland. Es gibt noch einen Oppositionellen in Russland, Wladimir Karamurza. Der ist Journalist und Putin-Kritiker. Aber auch der wurde schon zweimal vergiftet. Der hat das überlebt. Der wurde dann verknackt zu 25 Jahren im Lager. Der sitzt jetzt auch in Sibirien. Und natürlich macht sich seine Frau jetzt nach dem Tod Nawalnys ernsthafte Sorgen, ob der wirklich diese 25 Jahre überlebt. Also von der russischen Opposition würde ich sagen, ist momentan nicht viel über.
Tja, und dann allerdings gab es ja diese eine Figur noch. Ne? Es sah ja so aus, als gäbe es immerhin noch eine ernsthafte Oppositionsfigur in Russland, nämlich Boris Nadjestin von der Partei Bürgerinitiative. Denn der immerhin hat ja den Ukraine-Krieg öffentlich als, Zitat, katastrophalen Fehler bezeichnet und wollte Putin jetzt bei der Präsidentschaftswahl herausfordern.
Ja, der hat es auch geschafft, überraschend viele Unterschriften zu sammeln. Das muss man ja machen, um da bei den Präsidentschaftswahlen antreten zu dürfen. Aber er darf nicht an den Wahlen teilnehmen, weil sagt halt die Behörde, zu viele dieser Unterschriften ungültig sind.
Und da schreibt die Zeit, dass schon ein falsch gesetztes Komma in der Adresse oder eine schlecht lesbare Hausnummer reicht. Schon ist eine Signatur auf einer solchen Unterstützungsliste ungültig. Und wer schon mal Unterschriften gesammelt hat, in Deutschland zum Beispiel bei so einem Volksbegehren, der weiß halt, na, diese Listen sind natürlich jetzt alle nicht so, na, wie soll ich sagen, ne? Die sind natürlich alle so ein bisschen schwierig geführt mitunter, weil das halt einfach so schwer ist. Du stehst da auf der Straße und dann verschreiben sich die Leute und so. Also es ist halt einfach völlig klar, wenn du Fehler finden willst, dann kannst du natürlich jede zweite Unterschrift irgendwie rauskegeln. Also da hat das Regime dann natürlich leichtes Spiel, eine solche Kandidatur abzulehnen. Und zweites echt großes Problem ist, nicht nur, dass er jetzt nicht antreten kann, sondern dass man sich fragen kann, ob das nicht alles im Grunde nur eine große Täuschungsaktion ist.
Ja, ob das nicht einfach ein Mann war, den Putin ins Rennen geschickt hat, ins Rennen hat laufen lassen, um zu simulieren, dass es vielleicht doch demokratische Wahlen sind, die da in Russland im März stattfinden werden. Die Zeit schreibt, die guten Beziehungen zum engen Putin-Mitarbeiter Kirienko und seine früheren Auftritte im TV nähren den Verdacht, dass Nadjerschdins mögliche Kandidatur mit der Regierung abgesprochen sein könnte. Richtig belegt ist das, glaube ich, nicht. Aber nun darf er halt nicht mal teilnehmen. Damit ist das Ding dann auch durch.
Jedenfalls werden Menschen, die in Russland um Alexei Nawalny trauern, zu Hunderten verhaftet und eingesperrt. Also ich muss erstmal sagen, Chapeau, ja, dass sich überhaupt noch Menschen auf die Straße trauen.
Ja, die gehen dann hin und wollen irgendwie Blumen an irgendwelchen Denkmälern ablegen.
Also wirklich der pießigste Protest, ja, den man sich vorstellen kann. Aber selbst das lassen die russischen Behörden nicht zu. Bei den Protesten 2022 hatte Putin noch relativ milde reagiert. Jetzt hingegen hat das Regime offensichtlich in den Angriffsmodus umgeschaltet, unterdrückt Proteste brutal, noch bevor sie überhaupt entstehen. Wie gesagt, ne, wer Blumen ablegen will, wird angeschrien, verscheucht, verhaftet. Also dystopische Szenen. So viel zum Thema Diktatur in Russland. Und ich denke, der Chefredakteur der Republic, Dmitri Kolesov, bringt das auf Telegram ganz gut auf den Punkt.
Er schreibt, der Staat fürchtet, dass, solange die Emotionen in der Gesellschaft wegen Nawalnys Tod sehr stark sind, seine Beerdigung zu einem wichtigen politischen Ereignis werden könnte und in Massendemonstrationen ausarten könnten. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Was passiert in den nächsten Tagen? Anzeichen bisher gibt es, finde ich, keine, dass Massenproteste dort anstehen. Und mir scheint es, dass Putin sich doch sehr sicher fühlt. Er fürchtet wirklich offensichtlich keine Konsequenzen, befördert die Verantwortlichen, ermutigt ist er durch das Zögern des Westens, würde ich denken, in der Ukraine, durch Bidens Schwäche, weil er natürlich um seine Wiederwahl kämpft, und durch Trumps Stärke und die Umfragewerte, die Trump dort zu verzeichnen hat. Und das Signal, würde ich sagen, von Nawalnys Tod ist, wagt es nicht, gegen mich anzutreten. Ja. Wagt es nicht, euren Kopf aus der Luke zu stecken, denn das endet mit eurem Tod.
Ja, wie stark er sich wirklich fühlt, finde ich an der Stelle eine spannende Frage. Also gerade in dem Kontext dieses doch sehr harten Vorgehens gegenüber Protesten. Ich meine mal ganz ehrlich, Nawalny ist nun tot. Ja, man natürlich könnte rund um das, um die Trauergesten sowas wie eine Opposition entstehen oder die Opposition sich öffentlich zeigen. Und ich finde das schon bemerkenswert, dass Putin trotz seiner doch vordergründig unangefochtenen Stellung in Russland nicht mal dieses kleine Ventil der Opposition oder der Trauer zulässt, und dass er selbst da schon versucht, jedes Bild von vornherein zu verhindern, das irgendwie als kritische Opposition interpretiert
wird. Ja, Michael Thumann, der zitiert in seinem Zeitartikel einen Wissenschaftler, der das so erklärt, dass Putin sich halt mit Speichelleckern umgeben hat, wo Fehler nicht angesprochen werden können, wo es keinerlei Kritik gibt, sondern wo es so eine Eskalationsspirale sich entwickelt hat, wo die Leute um Putin rum sich versuchen zu übertreffen mit immer krasseren Aktionen, mit immer mehr Radikalisierung und mit immer mehr Unterdrückung, weil sie davon ausgehen, dass das die Vorgabe Putins ist und dass das ist, was Putin von ihnen erwartet, und dass das dann vielleicht auch vor Ort in solchen Polizeiaktionen endet, wie wir sie an allen Denkmälern in vielen großen Städten, aber auch in kleinen Städten in Russland beobachten können.
Ja, wir haben eine kleine Korrektur für euch, und zwar zu unserem Blog, wo wir über den abgesagten politischen Aschermittwoch der Grünen berichtet haben in der vergangenen Woche. Da schreibt uns die Kollegin Iris Volk vom Südwestrundfunk: Ihr habt dort gesagt, der politische Aschermittwoch der Grünen sei für den Abend geplant gewesen. Das stimmt nicht. Die Veranstaltung war für 11 Uhr vormittags geplant. Machen wir natürlich immer. Wenn es einen Fehler gibt in der Lage, wird es korrigiert. So auch in diesem Fall. Kleiner Nachtrag noch an dieser Stelle. Wir hatten zu den Protesten gesagt, dass es sich höchstwahrscheinlich auch wieder um eine Unterwanderung durch rechtsextreme Kreise handeln könnte. Inzwischen hat sich dieser Verdacht bestätigt. Also inzwischen haben auch Behörden offiziell gesagt, es waren eben nicht nur Bauernproteste, sondern unter die protestierenden Landwirtinnen und Landwirte hatten sich wieder Rechtsextremisten gemischt. Also es ist mal wieder so ein inszenierter Protest von der ganz rechten Ecke.
Ja, wir kommen noch mal kurz auf das Interview mit Steffen Mau zurück, was ihr als letzte Folge in eurem Feed gefunden habt. Das ist ja recht gut angekommen, haben wir oben schon gesagt. Ich habe nur beim Schneiden gemerkt vom Interview, dass ja mir da einfach noch so ein paar Gedanken gekommen sind. Und ich dachte so, das lohnt sich vielleicht noch mal, so ein paar Erkenntnisse von uns hier kompakt irgendwie zu bündeln, weil da ja doch schon einiges drin steckte in diesem Interview. Und ein Aspekt, den wir da ja besprochen hatten mit Herrn Mau, war diese Frage, warum die Erhöhung zum Beispiel des Bürgergelds vor allem von jenen kritisiert wird, die selber wenig finanzielle Ressourcen haben. Warum wollen die nicht lieber Geld von Reichen, sei es durch eine Steuer, Vermögenssteuer, wie auch immer?
Ja, das ist ja auf den ersten Blick total kontraintuitiv. Ne? Die, die selber nicht viel haben, treten gegen die, die noch weniger haben, anstatt mal zu schauen, ob es nicht vielleicht Menschen in der Gesellschaft gibt, die problemlos was abgeben könnten. Und da hatte Steffen Mau, fanden wir, wirklich eine ganz spannende Sicht drauf. Ne?
Ja, na gut, er sagt halt, weil wir halt insgesamt so die Gesellschaft einer Ideologie anhängt, dass eben Reichtum unter dem Verdacht steht, verdient worden zu sein, so möchte ich es mal nennen, obwohl das die Zahlen halt oft nicht hergeben. Oft ist großer Reichtum eben nicht durch Arbeit verdient, sondern vererbt. Und trotzdem gibt es da wenig Debatte darüber, ob wir da nicht mal von oben nach unten verteilen sollen, sondern da kommt dann häufig die Debatte auf, 15 Euro mehr Bürgergeld, das sind ja dann irgendwie 20 Euro mehr als ich habe, das ist irgendwie schwierig. Was ich beim Schneiden noch so dachte ist, weil er ja auch so sagte, dass die Bindekraft von Parteien und Gewerkschaften abgenommen hat und die nicht mehr so in der Lage sind, soziale Energien und Spannungen, die es ja so gibt, aufzunehmen, dass Leute, sagen wir mal, mit wenig finanziellen Ressourcen dann eben durch diese mangelnde Bindung auch nicht mehr die Kraft aufbringen, um sich mit mächtigeren Institutionen und Persönlichkeiten anzulegen, sondern dass es da aufgrund dieser mangelnden, weiß ich nicht, Solidarität, Bindungskraft unter Leuten mit weniger finanziellen Ressourcen einfacher ist, Schwächere anzugreifen, als sich vielleicht gemeinsam organisiert mit Stärkeren anzulegen.
Ne? Und man kann, glaube ich, schon auch sagen, jedenfalls in der Tendenz haben Menschen mit viel Geld auch leichter die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Dem kann man was entgegensetzen durch Zusammenschluss. Ne? Wenn Menschen, die individuell wenig Möglichkeiten haben, sich zusammenschließen, zum Beispiel zu Gewerkschaften oder zu Parteien, dann können sie eben selber soziale Energien einsammeln. Aber da, und das ist ja auch eine Binsenweisheit, das hat er dann nochmal wiederholt, und da gibt es aber das Problem, dass die Bindungskraft solcher Parteien und Gewerkschaften abgenommen hat und dementsprechend wächst das Gefühl der Machtlosigkeit bei denen, die eben individuell nicht so viel zu melden haben.
Richtig. Eine weitere Funktion solcher Institutionen wie Parteien und Gewerkschaften war, das habe ich so mitgenommen aus dem Interview, eben, dass krasse Emotionen, spontane Emotionen, vielleicht auch irrationale Emotionen von diesen Institutionen wie Parteien quasi abgepuffert wurden. Die haben verhindert, dass diese Emotionen mehr oder weniger eins zu eins durchschlagen auf die öffentliche Debatte oder den politischen Diskurs oder eins zu eins transportiert wurden, meinetwegen ins Parlament.
Ja, also extreme Gedanken wurden wirklich jahrzehntelang insbesondere von der Union aufgefangen. Da gab ja auch dieses berühmte Diktum von Franz Josef Strauß, dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten, selbst sagen ein sehr konservativer Mensch. Und der hatte den Begriff geprägt, dass es einfach rechts von der Union keine Partei mehr geben dürfe. Dementsprechend hat die Union es einfach geschafft, viele, man muss auch sagen, harte Nazis zu integrieren. Also in den 50er Jahren gab es, habe ich keine Zahlen, aber mutmaßlich noch mehr Nazis als heute, hoffentlich. Ja. Aber die haben eben im politischen Diskurs eigentlich keine Rolle gespielt. Es gab so eine Splitterpartei, diese SRP, die wurde dann verboten und so, weil es einfach Adenauer und Co. geschafft haben, diese Nazis halbwegs zu entschärfen und insbesondere sie zu gewinnen für die parlamentarische Demokratie. Ja, es gab total problematische Figuren, ne? Denken wir an Herrn Globke und so, so einen harten Nazi in unmittelbarer Nähe von Adenauer und so. Also ich will das gar nicht kleinreden, dass es ein Riesenproblem gab mit alten Nazis, aber die Union hat es geschafft, dass Nazi-Ideen im politischen Diskurs einfach nicht mehr so eine Rolle gespielt haben und auch da haben wir einfach erlebt, ne, mit abnehmender Bindung der Union, insbesondere für sehr rechte Kräfte, gab es immer mehr freie Radikale und die haben sich dann mittelfristig eben in der AfD angesammelt.
Und so, das ist so der nächste Punkt, finde ich, den ich so aus diesem Interview so mitgenommen habe, kommt es halt dazu, dass diese Emotionen, diese Gefühle, die es natürlich immer schon gegeben hat, in gewissem Maß, quasi heimatlos geworden sind und, wie du es so beschreibst, so als freie Radikale im politischen System wirken und diese Emotionen, ich will nicht sagen, die neuen Kräfte sind, aber in einer bisher ungekannten Stärke und Mächtigkeit im politischen System wirken. Früher gab es so Ideologien, Traditionen, Gewerkschaften, Gewohnheiten, die prägend waren für das politische Handeln. Heute sind es eben heimatlose Gefühle, die durch sozialen Wandel befeuert werden.
Auch viel Ängste. Ne?
Auch viel Ängste, die einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen und sich auch gegen Feindbilder sehr leicht richten lassen und eben sehr abrupt, vor allen Dingen sehr kurzlebig, sehr wechselhaft, aber gleichzeitig eben sehr mächtig sind und so das doch maßgeblich mitbestimmen, was wir derzeit so an fragmentierter Gesellschaft so erleben.
Ja, da kommt dann auch wieder dieses Stichwort ins Spiel, ne? Von den Polarisierungsunternehmern, also von Akteuren im politischen Diskurs, die einfach damit nicht Geld verdienen, aber politischen Einfluss gewinnen, dass sie eben polarisieren, dass sie eben Emotionen freisetzen, heimatlose Emotionen auch bündeln auf Feindbildern. Das ist ja diese ganze Migrationsdebatte beruht ja im Grunde darauf, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft zu Feindbildern gemacht werden, zu Sündenböcken gemacht werden und das funktioniert eben vor allem gut durch Polarisierungsunternehmer, durch Leute, die wissen, wie man diese Emotionen schüren kann.
Ja, und natürlich, das
vielleicht ganz kurz noch Stichwort, was haben wir mitgenommen? Also nur damit das richtig eingeordnet wird, das sind jetzt unsere Assoziationen zu dem Interview. Wir wollen damit nicht all das dem Professor Mau in den Mund.
Nee.
Er hat das nicht alles so gesagt wie wir.
Nein, das wäre wirklich ein Missverständnis. Das sind Gedanken, die darüber hinausgehen, basierend auf dem Interview. Und eins ist eben diese Veränderungsmüdigkeit, dieses Stichwort, was, finde ich, ganz gut beschreibt, dass natürlich diese Emotionen, diese sozialen Emotionen auf beiden Seiten des politischen Spektrums vorhanden sind, dass sie aber am konservativen Ende oder noch viel mehr am rechtsextremen Ende eine viel größere Kraft haben, weil dort Wandel an sich mit viel größerer Skepsis aufgenommen wird. Und wenn auf einer progressiven Seite, die an sich dem Wandel an sich sehr positiv und aufgeschlossen gegenübersteht, dann Emotionen aufkommen wie, das geht uns nicht schnell genug, dann haben die nicht die Kraft, wie politischer und gesellschaftlicher Wandel auf der konservativen Seite, die eher darauf aus ist, es müsste eigentlich so bleiben, wie es ist, oder es müsste sogar zurückgedreht werden. Und dass diese Emotionen, die in der Reibung von diesen Auffassungen und dem gesellschaftlichen Wandel entstehen, dass die einfach viel, viel mächtiger sind und sich dementsprechend auch viel leichter ausbeuten lassen.
Ja, und zugleich war auch ein spannender Gedanke aus meiner Perspektive, dass die Gesellschaft ja einfach zu mehr bereit wäre. Ja. Ne? Dass die Gesellschaft grundsätzlich gar nicht so veränderungsresistent ist, sondern es geht darum, dass man den Menschen erklärt, warum das wichtig ist. Wir haben einfach momentan niemanden, der es schafft, dieses Potenzial zur positiven Gestaltung zu heben. Es fehlt so an der Vision, an der politischen Führung, auch an der Überzeugung der Menschen. Und was man natürlich schon so ist, das hörte ich jetzt gerade nochmal im Deutschlandfunk, die da wiederum eine Studie wiedergegeben haben, es gibt schon sowas wie eine Veränderungsmüdigkeit auch in der Mitte der Gesellschaft.
Ja.
Und zwar einfach wahrscheinlich, man ist ja immer ein bisschen schwer, so Gefühle und Einstellungen zu erklären, kausal, aber wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl an Krisen und Vielzahl an Herausforderungen der letzten Jahre. Die Menschen sehen sich einfach nach so ein bisschen, nach so einem ruhigen Hafen.
Ja.
Und das heißt jetzt nicht, dass sie deswegen gar keine Veränderung mehr wollen. Also keine Ahnung, der Klimawandel wird ja von über 80% schon als großes Problem gesehen. Aber es fehlt da an dem Menschen, der die Führung übernimmt. Und das, finde ich, wirft wieder diese sehr spannende Frage auf, wann lassen sich denn eigentlich Leute auf Zumutung ein?
Ja, und da, finde ich, ist im Interview mit Mau klar geworden, es müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Das eine ist, es muss natürlich eine politische Vision oder ein politisches Projekt geben, in das einzelne Maßnahmen einsortiert werden. Das muss in einem größeren Rahmen hängen, der einzelne, dann vielleicht auch schwierige Maßnahmen sinnvoll erscheinen lässt, weil eben am Ende des Tunnels ein Licht, ein Ziel zu erkennen ist. Das ist das eine. Und bei diesem Prozess der Veränderung und der Zumutung muss es gerecht zugehen. Es muss gerecht zugehen, damit all jene, die handeln sollen, verstehen, das ist so gerecht, dass ich nicht der oder die Einzige bin, die hier handelt, sondern weil es so gerecht ist, werden noch viele, viele andere so handeln wie ich. Und das ist der Motor, der Leute dazu bringt, Zumutungen auch zu ertragen und mitzumachen und vielleicht auch selber zu gestalten.
Ja, und zu diesem Aspekt hat Philipp in dieser Woche auch ein spannendes Interview im Spiegel gefunden mit der Ökonomin Ulrike Malmendier. Die ist eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, also ein Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, forscht in den Vereinigten Staaten. Und sie sagte zum Thema Führung:
Ich glaube, von der Bundesregierung jetzt eine eigene Version zu erwarten nach dem Motto, so machen wir das jetzt, ist zu viel verlangt. Wir sind ja nicht China, sagt sie. Das kann nicht von oben kommen, das muss von Unternehmen und Bürger, Bürgerinnen entwickelt und vorangetrieben werden, sagt sie. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum die Bundesregierung das, was sie tut, nicht besser kommuniziert. Etwa beim Gebäudeenergiegesetz, sagt sie. Das war inhaltlich richtig, in der Verkaufe aber echter Murks. In dieser Koalition sitzen einige der besten Kommunikatoren, die ich kenne. Ich habe viele von ihnen schon gefragt, wie es sein kann, dass sie ihre politischen Maßnahmen mitunter auch die nötigen Zumutungen für die Leute nicht besser erklären können.
Ja, dazu haben wir in der Lage ja schon häufig was gesagt. Ich glaube, der wesentliche Grund, wieso ihnen das Verkaufen nicht gelingt, ist diese Sehnsucht nach der inneren Distanzierung, sobald es schwierig wird. Also bei der SPD ist das durch die Bank besonders krass, natürlich geführt vom Bundeskanzler, dass sie einfach immer so ein bisschen spüren, dass sie den Leuten eigentlich lieber nichts zumuten wollen und deswegen eben das nicht schaffen, zu sagen, ja, wir verkaufen das jetzt. Aber auch bei der FDP, auch bei den Grünen sieht man das. FDP ist ja dieses Abgrenzen von der Ampel noch stärker wahrscheinlich ausgeprägt als bei den Sozialdemokraten. Und es ist natürlich schwierig, etwas engagiert zu verkaufen, wenn man zugleich quasi das Gefühl hat, ich möchte mich davon am liebsten distanzieren, weil es die Leute eigentlich nicht hören wollen.
Richtig. Und natürlich spielt da eine Rolle, dass eben vielen Politiker, Politikerinnen, denke ich, auch so das größere politische Projekt fehlt oder zumindest sie nicht in der Lage sind, das so zu skizzieren, damit sie dann auch in der Lage sind, Zumutungen den Leuten vernünftig zu verkaufen. Und auch zu dieser irrationalen Skepsis vieler Menschen in Deutschland gegenüber Zuwanderung hat die Wirtschaftsweise Malmendier, finde ich, was ganz Interessantes gesagt.
Ja, sie sagt, ja, letztes Jahr ist die deutsche Wirtschaft um 0,3% geschrumpft. Ja, in diesem Jahr ist die Prognose eher Stagnation. Mit anderen Worten, der Wirtschaft in Deutschland geht es, jedenfalls wenn man dieses Wachstumskriterium anlegt, nicht so wahnsinnig gut. Aber sie appelliert an die Menschen in Deutschland, auch gerade an die Wirtschaft, die Politik, die Chancen zu sehen und zu nutzen.
Sie sagt, viel wichtiger jetzt als diese relativ kurzfristigen Wachstumszahlen, sagt sie, wäre es meiner Meinung nach über das langfristige Potenzialwachstum zu sprechen. Also die ökonomische Größe, die wir erreichen könnten, wenn wir denn alle unsere Produktionsfaktoren richtig auslasten. Also Arbeit, Maschinen und Energie. Dieses Szenario, sagt sie, sieht für Deutschland wesentlich besser aus, wenn wir es denn richtig anstellen.
Also weniger auf die Zahlen gucken, sondern darauf, ob wir die Chancen auch nutzen, die wir haben. Und da sieht sie einfach großes Potenzial, das brach liegt. Und einen Akzent hat sie dabei gelegt auf einen Faktor, wo Deutschland sein Potenzial bisher überhaupt nicht ausschöpft und damit das Wachstum ausbremst.
Sie sagt, der wesentliche Grund dafür, dass wir so unser Potenzialwachstum nicht ausschöpfen, sind die fehlenden Arbeitskräfte. Da geht es nicht nur um Hochkaräter. Es wird schlicht einfach auf allen Ebenen der Gesellschaft zu wenig gearbeitet. Vor allem aber kommen zu wenig Fachkräfte ins Land, um all die Arbeit zu erledigen. Und da sagt sie auch, da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Hochschulprofessoren, Professorinnen, sondern es geht einfach durch das komplette Qualifikationsspektrum vom Pizzaboten, von der Pizzabotin bis zur Hochschulprofessorin.
Ja, du hast ja schon im Bereich Raumpflege hast du ja große Probleme, ne?
Und das fand ich interessant, dass sie sagt, guckt nicht so auf diese kurzfristigen Zahlen. Das wäre ja so ein politisches Projekt, dass man sagt, ja, das läuft gerade nicht rund, aber wir könnten einiges erreichen. Wir sind, das skizziert sie in dem Interview auch, wir haben so viel Qualitäten, Biotechnologie, alle möglichen anderen Industriesparten, auf die wir jetzt gar nicht so sehen, da stecken enorme Potenziale drin. Wir haben unglaubliche Fähigkeiten. Es gibt nur ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um das auszuschöpfen. Eine davon ist eben, es müssen mehr Leute ins Land kommen, um hier zu arbeiten.
Ja, und die hier sind, sollten wir natürlich auch mal arbeiten lassen. Ne?
Das ist
natürlich auch ein großes Thema, ne? Dass es also immer noch große Gruppen von zum Beispiel geflüchteten Menschen gibt, die wir nicht arbeiten lassen. Absurdes Thema, aber gut, wollen wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Spannend ist aber, dass diese Interviews sowohl mit Steffen Mau in der Lage als auch mit Ulrike Malmendier im Spiegel quasi das argumentative Rüstzeug liefern, um eine Frage zu beantworten, die uns schon vor ein paar Wochen ein Hörer geschickt hat und die wir sehr spannend fanden. Hörer Jan schreibt uns nämlich:
Wenn ich es richtig verstehe, ist der demografische Wandel die Schlange, vor dem kleinste bis größere Wirtschaftslenker wie ein Kaninchen sitzen. Gleichzeitig aber treibt die AfD die Politik vor sich her, bis diese ja bereits anfängt, thematische Konzessionen zu machen. Wieso in aller Welt, fragt Jan, aber dreht die Politik den Spieß nicht um? Wieso ist es möglich, dass die AfD alle Parteien mit dem Migrationsthema vor sich hertreibt? Das dann. Natürlich muss viel gemacht werden. Wohnungsbauprogramme müssen im großen Stil auf den Tisch. Das müsste viel mehr in Bildung und Eingliederung investiert werden. Alle Migranten, die schon hier sitzen, müssten in den Arbeitsmarkt integriert werden. Aber so könnte man dann der AfD doch vollkommen dieses Thema abgraben?
Da kann man nur sagen, ja, das haben wir in der Lage auch schon häufiger so berichtet. Denn die Abwehr von Migration ist völlig irrational, sagt Steffen Mau, sagt Ulrike Malmendier. Und das sagt nicht zuletzt auch die Bundesagentur für Arbeit. Wir brauchen 400.000 Menschen netto zusätzlich im Jahr. Ohne Migration brechen manche Bereiche unserer Wirtschaft heute schon zusammen. Gerade der soziale und medizinische Bereich. Ne? Wer macht denn die Pflegedienste in den Krankenhäusern? Pflegekräfte haben sehr oft schon heute einen Migrationshintergrund. Außerdem guckt euch Restaurants, Kneipen, Lieferdienste an. Ne?
Ja, genau. Und Malmendier und Mau, die sind sich eben einig, wir bräuchten ein positives Verständnis von der Zuwanderung und zwar nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen. Und das interessanterweise sieht auch Siegfried Russwurm so, der ist nichts weniger als der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Also mehr Vertretung alter, großer deutscher Industrie geht nicht.
Ja, und mehr CDU-Nähe geht fast auch nicht bei einem Lobbyverband. Ne? Und der plädierte heute früh im Deutschen Deutschlandfunk für eine bessere Willkommenskultur, denn Deutschland, so warnt er, sei eben nicht das einzige Land, das quasi um Immigration konkurriere, in das Menschen einwandern können.
Das heißt, wir sind im Wettbewerb und damit ist Offenheit, Einladen, Verstehen, dass wir diese Menschen dringend brauchen in einem Land, das immer mehr altert und in dem 400.000 Menschen mehr jährlich in Rente gehen, als neu aus den Schulen in den Arbeitsmarkt gehen. Wir müssen diese Menschen willkommen heißen und das überall ausdrücken, in unserer Kommunikation, auf unseren Straßen, in der direkten Begegnung.
Angesichts von hohen Umfragewerten für die AfD sieht Russwurm gerade auch die Unternehmen in der Pflicht, den Menschen in Deutschland zu sagen, dass es einfach ohne Migration nicht gehen wird.
Mehr als vielleicht jedes Land auf der Welt haben wir in den letzten Jahrzehnten von Weltoffenheit, von internationaler Vernetzung profitiert. Das müssen auch wir Unternehmer den Menschen immer wieder sagen, damit nicht andere, die vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen haben, die letztlich ja keine Antworten sind, die Oberhand gewinnen.
Häufig kommt dann natürlich das Argument, aber wir brauchen doch andere. Ne? Wir wollen nicht die Geflüchteten, nein, wir wollen halt andere Fachkräfte. Wir brauchen ausschließlich Fachkräfte, IT-Profis, Professorinnen, Professoren, wir wollen nicht diese ganzen Geflüchteten.
Ja, und das stimmt halt nicht mehr. Ich meine, das sagt ja Malmendier auch. Malmendier sagt in diesem Interview, wir brauchen einfach alle. Ich habe es oben gesagt, von der Pizzabäckerin, von der Pflegerin, über die Lieferanten, Botin, Pizza ausfahren, bis in Uniberufe, Architekten, Ärztinnen. Professoren.
Man muss einfach sehen, jeder Mensch kann lernen, im Prinzip, wenn er nicht gerade zum Beispiel erblindet ist, einen Bus zu fahren. Jeder Mensch kann eigentlich lernen, wenn er nicht gerade gelähmt ist, Senioren zu pflegen. Ja? Beispiel Bauindustrie, da hatten wir vor ein paar Monaten ja das Interview mit den Mitarbeitenden da von der Firma Goldbeck, die eben versuchen, Menschen in ihr Unternehmen zu integrieren. Die sagen auch, wir brauchen nur ein paar Wochen, um die anzulernen. Das Riesenproblem ist eben, dass die Ausländerbehörden so lange brauchen, um den Menschen Arbeitserlaubnisse auszustellen. Das ist das Problem. Aber nicht, dass die Menschen nicht arbeiten wollen, sondern die dürfen halt oft nicht mehr.
Und wir leben halt so ein bisschen auch noch in dieser Selbstlüge, dass alle Welt nach Deutschland will, gerade die, die halt eine Hochschulqualifikation haben und besonders spezialisiert sind in irgendwelchen Top-Berufen. Und das ist halt nicht mehr so. Die Leute hier in Deutschland sprechen viel zu wenig Englisch. Es gibt an allen Ecken und Enden Rassismus. Indische Programmierer, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich denen empfehlen würde, nach Sachsen zu gehen.
Im Zweifel lieber nicht, ne? Weil man weiß ja nicht, was mit denen da so geschieht, ne? Also stellt sich natürlich die Frage, warum macht die Politik dieses irrationale Spiel mit? Ja, Viele Menschen lehnen Migration ab, manchmal auch mit der Fußnote, ja, wir wollen ja gerne Fachkräfte und so. Und mal ganz ehrlich, mehr als 80% fanden die Abschiebethesen von Scholz gut. Und da würde ich jetzt gegenhalten, im Anschluss auch an das, was wir in dem Interview mit Steffen Mau besprochen haben, Stichwort, man muss die Menschen überzeugen, es braucht Vision und Führung. Aus meiner Sicht ist das eigentliche Versagen der Ampel. Sie schafft es nicht, ein komplett positives Bild auf Migration zu vertreten. Ja, es gibt Probleme mit Migration, aber das Problem ist nicht, dass zu viele Menschen kommen, sondern dass wir es bislang noch nicht schaffen, sie hinreichend zu integrieren. Und das ist quasi der entscheidende Unterschied. Natürlich geht es nicht darum, Probleme mit Migration kleinzureden, von Schulen über Wohnungen bis. Natürlich gibt es Probleme, das sagt ja auch unser Hörer, der diese Frage gestellt hat. Aber die Lösung ist halt nicht weniger Menschen, sondern die Lösung muss immer sein, die Menschen, die da sind, besser zu integrieren. Wir können sie uns eben auch nicht mehr aussuchen und wir brauchen sie. Das passiert aber nicht. Ja, in unterschiedlichen Abstufungen läuft auch die demokratische Politik diesem absurden Abwehrnarrativ der Rassisten und der AfD hinterher. Und sie wundert sich dann zugleich immer, dass die AfD immer stärker wird. Das sagt Steffen Mau im Interview ja auch. Die AfD hat einfach diese Ownership für das Thema Abwehr von Menschen, Abwehr von Migration. Und sobald man Migration diskutiert, als Abwehrnarrativ gewinnt immer die AfD. Ne? Dabei könnte die Ampel zum Beispiel die AfD und leider ja auch in Teilen die Union inhaltlich stellen, indem sie einfach sagt, was sind denn die echten Integrationshindernisse? Beispiel, dass man immer noch bei der Behörde fragen muss, ob ein Migrant überhaupt arbeiten darf zum Beispiel. Ne? Das blockiert maßgeblich auch die Union, auch in der Ampel. Sagen wir, die FDP ist sich auch nicht so ganz sicher, was sie davon halten soll. Aber das haben wir schon in mehreren Interviews rausgearbeitet. Dass man immer noch erstmal die Ausländerbehörde fragen muss, ob man arbeiten darf, das behindert einfach die Arbeitsaufnahme.
Ja, vor allen Dingen, dass die Bundesagentur für Arbeit dann auch nochmal zustimmen muss und dann geht das wieder zurück an die Ausländerbehörde. Und da haben wir auch gesagt, das haben wir auch in verschiedenen Interviews jetzt mit Gesprächen mit Politikern und Politikerinnen mal gesagt, dreht's doch um. Ja. Lasst die Leute einfach arbeiten, meldet das und wenn die Bundesagentur für Arbeit oder die Ausländerbehörde irgendwelche Probleme sieht, dann kann sie im Nachhinein prüfen und vielleicht auch die Arbeitserlaubnis wieder entziehen. Ja.
Und das ist halt Bürokratieabbau par excellence. Du fragst nicht mehr vorher die Behörde und dann dauert das Monate und wenn das okay kommt, ist der Job weg, sondern es müsste doch so sein, dass, wie du es gesagt hast, Philipp, man kann einfach arbeiten, man meldet den Arbeitsvertrag, also der Arbeitgeber meldet den Arbeitsvertrag und wenn dann irgendeine Behörde oder die Bundesagentur für Arbeit ein Problem hat, können sie immer noch sagen, hallo, hallo, der Lohn ist zu niedrig, das ist Dumping oder was weiß ich. Ne? Aber da könnte man so viel Bürokratie sparen und das Problem ist halt, momentan ist by default no. Also wenn nichts passiert, wenn die Behörde überfordert, überlastet ist, wenn alle krank sind, alle Corona haben, geht gar nichts voran. Und das kann nicht gehen. Ne? Das wäre echt mal Bürokratieabbau und auch politisch total cool. Da könnte die Ampel, sagen wir mal, die Union, die AfD stellen. Was ist denn hier los? Ja, warum lassen wir die Leute nicht arbeiten?
Auf der Habenseite der Ampel, die gibt's ja auch. Und da stehen nicht nur ein, zwei, drei Punkte drauf, sondern da stehen schon einige substanzielle Errungenschaften drauf, die sie umgesetzt haben. Und eine Erfolgsgeschichte ist sicherlich und definitiv der boomende Ausbau der Solarenergie in Deutschland. Der Ausbau geht durch die Decke. Alle Ziele wurden übertroffen, auch die Erwartungen wurden übertroffen. Also PV in Deutschland boomt. Und die Wirtschaftswoche hat da dazu letzte Woche mal einen ganz guten, sehr interessanten Überblicksartikel, haben wir natürlich verlinkt. Laut diesem Artikel sagt das Freiburger Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme, in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 14,1 Gigawatt Kapazität neu installiert. Das ist weit mehr als geplant worden. Ich glaube, geplant waren 9. Das sind 5 Gigawatt mehr. Das ist ein neuer Rekord. Und insgesamt sind jetzt in Deutschland mehr als 80 Gigawatt Solarleistung installiert, verteilt auf 3,7, fast 4 Millionen Anlagen. Also das ist wirklich eine absolute Erfolgsbilanz. Und das hat auch erst angefangen mit der Ampel. Das gab es vorher nicht wirklich. Das geht aufs Konto der Ampel. Und dieser Solarboom, der schafft eben massiv auch Arbeitsplätze beim Montieren neuer Anlagen auf Dächern und Wiesen.
Und zwar so viele, dass auch da natürlich ein großer Arbeitskräftemangel herrscht. Ne? Wohlgemerkt nicht Fachkräfte, sondern auch einfach nur Leute, die mit 4 Wochen Training übers Dach hüpfen können. Doch, woher kommen eigentlich die Solarpanel, die man braucht, um sie überhaupt montieren zu können? Diese Produktion der Panel wird auch von ein paar deutschen Firmen betrieben. Ein paar gibt es da auch in Deutschland. Ursprünglich gab es aber mal viel mehr. Dann aber, Philipp, gab es einen Crash, weil nämlich irgendwann mal eine Förderung gestrichen wurde.
Richtig, genau. Das war, glaube ich, mit Merkel II, Union, FDP-Regierung um 2015. 2010, da gab es dann so einen Deckel, dann wurde die Förderung zusammengestrichen und da ist sehr, sehr viel von der deutschen Solarindustrie dann über den Jordan gegangen. SolarWorld, glaube ich, hat 2017 dann Konkurs angemeldet. Also da ist ein Riesenschaden angerichtet worden und heute gibt es aber wieder Solarfirmen in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie stellen halt nur einen sehr, sehr geringen Anteil der Panels her, die dann auch wirklich in Deutschland verbaut werden.
Und zwar also unter 10% alles zusammen. Die meisten Solarpanel, nämlich mehr als 90%, werden heute in China hergestellt. Denn auf jeden Fall sind sie ein Tick billiger, klar. Und manche Brancheninsider sagen uns, sie seien auch besser, weil sie modernere Technologien nutzen. Die in Deutschland tätigen Hersteller würden das vermutlich etwas anders sehen. Aber das ist jedenfalls umstritten, ob die nicht mindestens genauso gut sind, wenn nicht besser.
Richtig. Es war ja mal eine Zeit lang so, dass die wirklich scheiße waren. Die waren minderwertig. Und das ist heute definitiv vorbei.
So, und in den vergangenen Monaten brach nun ein regelrechter Preiskrieg auf dem Markt für Solarpanels aus. Die Preise für Module in Europa sind drastisch gefallen binnen eines Jahres um bis zu 40%. Das lag unter anderem auch daran, dass die Vereinigten Staaten und Indien Protektionismus betrieben haben, also ihre Märkte für chinesische Panel über Zölle quasi geschlossen haben. Und dann mussten die in China produzierten Panel natürlich irgendwo hin. Dadurch entstand ein Überangebot. Die Panel drängen jetzt auf den europäischen Markt.
Und die Wirtschaftswoche zitiert eine Analyse der Agentur Rystad Energy. Demnach lagerten in Europa im vergangenen Oktober, also vor einem guten halben Jahr, unverkaufte PV-Module mit einer Kapazität von 80 Gigawatt. 80 Gigawatt. Und ein großer Teil davon eben aus China. Dazu muss man wissen, im ganzen letzten Jahr 2023 wurden in Europa Solarpaneele verbaut mit einer Kapazität von 56 Gigawatt. Das heißt, da liegen auf Halde weit mehr als ein ganzer Jahresbedarf für ganz Europa.
Tja, und das drückt natürlich auf die Preise und irgendwann sind die Preise dann so niedrig, dass die deutschen Panel überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ja, und der Vorwurf der deutschen Hersteller von Solarpanels, die mit anderen Betrieben im Bundesverband Solarwirtschaft organisiert sind, sagen, unsere Panels sind genauso gut wie die chinesischen, aber die chinesischen Panels sind viel zu billig, weil der chinesische Staat sie subventioniert und da könnten wir, die deutschen Hersteller, nicht mithalten.
Und die Folge ist jetzt, in Deutschland stehen wieder mal, muss man sagen, Arbeitsplätze in der Solarindustrie auf der Kippe. Also prominentestes Beispiel ist das Unternehmen Meyer Burger, ist glaube ich ein Schweizer Unternehmen, aber haben 2 oder 3 Werke in Ostdeutschland, mehrere Werke in Sachsen und die schreiben, wir bereiten die Schließung der Modulproduktion in Deutschland vor. Sie sagen, ein Teil des Plans wäre bedauerlicherweise die Schließung des Werks in Freiberg, Deutschland, bereits Anfang April 2024, also in wenigen Wochen. Dabei handelt es sich um die größte in Betrieb befindliche Solarmodulproduktion Europas. Hiervon wären rund 500 Beschäftigte betroffen. Und Meyer Burger schreibt in der Mitteilung weiter, für den Fall ausbleibender Maßnahmen der Politik zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen sollen auf diese Weise die derzeitig unhaltbaren Verluste abgestellt werden. Eine endgültige Entscheidung müsste bis zur 2. Februarhälfte getroffen werden. Also ist mehr
jetzt,
oder weniger
jetzt in diesen Tagen.
Also ja. Die machen ordentlich Druck, sonst schließen die PV-Produktionswerke in Ostdeutschland.
Sagen sie jedenfalls. Ja. Ne? Und da kann man sich vorstellen, Schließen von solchen Werken, gerade in Ostdeutschland, das ist natürlich politisch in diesen Tagen extrem heikel, denn die Arbeitsplätze sind überwiegend eben in Sachsen angesiedelt und da wird nun im Herbst ein neuer Landtag gewählt. Und wenn da Leute jetzt ihren Job verlieren, kann man sich vorstellen, wie sich das auf ihr Wahlverhalten auswirkt. Ne? Und die Region ist außerdem ja auch noch traumatisiert vom ersten Sterben der PV-Produktion nach den 2010er Jahren. Ne?
Ja.
Da haben wir eben schon gesagt, ja. Boom, der Industrie mit Riesenhoffnung. Dann wurden die Förderungen zusammengestrichen und es entstanden eben Wüsten. Tja, dementsprechend hoch ist nun der Druck, diese Arbeitsplätze diesmal schnell zu retten. Man möchte fast hinzusetzen, irgendwie.
Ja, dazu kommen dann aber noch strategische Gedanken, die in die Richtung gehen, wollen wir eigentlich diese Zukunftstechnik Solar, PV, wirklich komplett den Chinesen überlassen. Dabei geht es ja nicht nur um die Module, sondern du hast ja auch Wechselrichter. Du hast einen ganzen Zoo an Technik, den du brauchst, um sozusagen im großen Stil PV-Module aufzustellen.
Ein bisschen was davon auch in Deutschland.
Ein bisschen was auch in Deutschland. Aber trotzdem, in all diesen Techniksparten kommt die ganz, ganz große Mehrheit der Produktion mittlerweile aus China. Und da steckt natürlich die Sorge drin, was, wenn China irgendwann mal so eine Eskalation betreibt wie Russland?
Ja, ja? Wenn die jetzt zum Beispiel mal Taiwan angreifen. Ja. Ne? Ich meine, dann könnte natürlich auch Deutschland dem nicht tatenlos zuschauen. Mutmaßlich würde man dann wieder versuchen, irgendwie mit Sanktionen eine Änderung des chinesischen Verhaltens zu erreichen. Das würde aber dann möglicherweise wiederum die Energiewende massiv beeinträchtigen. Also ein Handelskrieg mit China würde Stand heute bedeuten, dass in Deutschland praktisch keine Solaranlage mehr gebaut.
Also wenn die wirklich dicht machen.
Wenn die wirklich dicht machen,
ihr kriegt von uns nichts mehr, dann würde hier Stillstand, das bezweifelt auch keiner. Ja, es gibt PV-Produktion in Europa, aber die reicht nicht annähernd aus, um hier diesen Boom zu füttern, der aktuell stattfindet.
Also dann wäre jedenfalls für Monate, wenn nicht Jahre, wäre dann einfach der Ausbau mehr oder weniger vorbei.
Und da stellt sich natürlich die Frage, müssen wir nicht resilienter, also widerstandsfähiger werden, indem auch Europa eine florierende Solarindustrie hat.
Oder aufbaut,
ne, so nach dem Motto Solar oder Strom ist eben das neue Gas. Wir brauchen das, wir können uns da nicht abhängig machen von China. Wir sind schon abhängig und wir müssen uns unabhängiger machen. Das ist die strategische Überlegung.
So, und da hat nun der Bundesverband Solarindustrie dazu im Herbst einen Vorschlag gemacht. Und seine Idee ist ein sogenannter Resilienzbonus. Ihr wisst ja, wenn man eine PV-Anlage baut, unter bestimmten Voraussetzungen, Versteigerung und so weiter, dann bekommt man für jede Kilowattstunde, die man in das öffentliche Stromnetz einspeist, einen bestimmten Centbetrag. Das ist die sogenannte Einspeisevergütung.
Ja,
und da,
im privaten Bereich sind das gerade gut 8 Cent sowas.
Ne? Genau. Und das ist die Idee mit dem Resilienzbonus, da soll es einen Zuschlag geben zwischen 1 und 3,5 Cent pro Kilowattstunde, je nachdem, wie viel von der Hardware in der Solaranlage, aus der der Strom kommt, in Europa produziert wurde. Das ist die Idee.
Ja, und der Anreiz soll halt sein, verbaut halt möglichst viel Anlagen aus Europa, Technik aus Europa, das stützt die heimische Produktion und ihr kriegt pro Kilowattstunde halt noch oben was drauf. Das gleicht dann mindestens die Mehrkosten aus, die ihr halt für diese etwas teure Technik aus Europa zahlt. So, das ist das eine. Und da würde man ja erstmal denken, ja, das klingt doch logisch.
Ja.
Dann gibt es aber noch diese andere Seite der Solarindustrie, die halt nicht irgendwie einzelne Panels herstellen oder Technik für die Installation solcher Anlagen, sondern die einfach komplette Solaranlagen an Endkunden verkaufen. Und die kaufen halt größtenteils ihre Einzelteile momentan günstig in China ein.
Ja, und die haben natürlich überhaupt keine Lust dazu, jetzt irgendwie in Deutschland teurere Technik einzukaufen. Und außerdem warnen sie auch so ein bisschen vor der Unsicherheit, die da entstehen könnte. Also Unternehmen wie Enpel zum Beispiel oder 1,5 Grad, deutsche Unternehmen mit tausenden Mitarbeitenden, die warnen, wir könnten extrem viele Probleme bekommen, wenn jetzt tatsächlich dieser Resilienzbonus am Horizont auftaucht. Und was das konkret bedeutet, das haben wir mal Mario Kohle gefragt. Der ist der CEO, also der Boss quasi des Solaranbieters Enpel. Er sagt,
Förderung der europäischen Solarindustrie, okay, aber nicht bitte mit einem Resilienzbonus für Leute, die eben europäische Solartechnik aufs Dach setzen.
Direkte Folge der aktuell diskutierten Förderung über einen komplizierten Endkundenbonus wäre ein Chaos auf dem Solarmarkt zu Lasten des Handwerks. Kunden würden bestehende Aufträge stornieren und auf die Verfügbarkeit der geförderten Module warten, die es in der benötigten Menge gar nicht gibt. Der Einbruch der Nachfrage bedeutet ein verheerendes Stop-and-Go, das tausende Arbeitsplätze aufs Spiel setzt und die Existenz vieler Solarbetriebe gefährdet. Die Solarausbauziele und die Klimaziele kämen unter die Räder.
Okay, also wenn es dieser Resilienzbonus nicht ist, kann man diesen Firmen, wenn man denn will, dass die in der EU produzieren, nicht einfach direkt Geld überweisen? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die da im Raum steht.
Genau, und um das mal kompetent zu klären, haben wir uns verabredet mit Franziska Brandner. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, also im Hause Habeck. 44 Jahre alt, promovierte Politikwissenschaftlerin, hat unter anderem studiert an Sciences Po in Paris und an der SIPA, der School of Public and International Affairs, der Columbia University in New York City.
Herzlich willkommen in der Lage der Nation.
Ich danke für die Möglichkeit.
Wir haben es eben gehört, Resilienzbonus für die Solarbranche in Deutschland, ja oder nein?
Wir haben in Europa und auch in Deutschland zwei relevante Ziele. Wir wollen sehr schnell den Ausbau der Erneuerbaren haben. Dazu gehört natürlich auch Solar. Und gleichzeitig wollen wir auch bei der Technologieweiterentwicklung dabei sein. Wir wollen auch bei uns einen Teil der Wertschöpfung haben, um sicherzustellen, dass wir auch in Zukunft hier selber agieren können, wenn es auch nötig sein sollte und zu große Abhängigkeiten in diesem Bereich vermeiden. Wir haben in den letzten 2 Jahren gemerkt, wie schmerzhaft es ist, wenn man für eine Energiebranche von einem anderen Land zu sehr abhängig ist. Deswegen wollen wir das für die Zukunft gerne vermeiden. Und deswegen sind das zwei Ziele und die müssen wir gut in Einklang bringen. Und eine Option ist es eben zu sagen, es gibt einen sehr begrenzten, sehr limitierten Bereich, in dem auch ein Kriterium wie weniger Verwundbarkeit, größere Sicherheit, größere Innovationskraft bei uns auch ein relevanter Punkt sein kann.
Das heißt, also sind Sie für einen Resilienzbonus?
Die Frage ist immer, wie es ausgestaltet wird. Ne?
Okay, aber im Prinzip sind Sie dafür?
Ich bin im Prinzip dafür, sich zu überlegen, wie man diese gemeinsamen Ziele gut so ausgestalten kann, dass wir einen schnellen Ausbau der Erneuerbaren bei uns in Deutschland haben und gleichzeitig nicht komplett die Technologien bei uns auch verlieren.
Okay, nun ist natürlich die Frage, ist dieser Resilienzbonus tatsächlich das Instrument, das uns hier weiterführt? Wir haben die Kritik von einem der führenden Anbieter von quasi schlüsselfertigen Solaranlagen eben gehört. Wenn die Politik will, dass auch in Europa Photovoltaiktechnik produziert wird, warum geben wir Herstellern wie zum Beispiel der Firma Meyer-Burger, ne, die ja in Sachsen Produktionsbetriebe unterhält, nicht einfach Geld? Warum sagen wir denen nicht einfach, okay, die Chinesen werfen viel Geld in ihre Unternehmen, das machen wir jetzt eben auch, damit die international konkurrenzfähig sind?
Nee, die Frage ist ja immer, Geld kommt ja nicht vom Himmel, sondern muss ja auch irgendwo herkommen. Das ist ja am Ende auch Steuerzahlergeld. Und momentan haben wir auch dort gewisse Begrenzungen. Sie haben die Debatten vielleicht mitbekommen. Schuldenbremse lässt grüßen. Und deswegen ist auch die Frage, wie man hier ein Level Playing Field herstellt. Weil natürlich wir auch wissen, unter welchen Bedingungen und wie in China viel dieser Solarpaneele auch hergestellt wird. Und zum gewissen Grad unsere Europäer da auch, ja, der faire Wettbewerb vielleicht nicht gegeben ist und wir zusätzlich noch eine besondere Situation haben, dass die amerikanische Seite den Markt zugemacht hat für Produkte aus Zwangsarbeit, was auch ganz stark die Solarbranche betrifft und deswegen jetzt natürlich noch mal mehr zu uns kommt. Das ist nicht, kann man nicht die Chinesen dafür schuldig machen, aber es sind natürlich Auswirkungen, die wir in Europa und auch in Deutschland zu spüren haben.
Also Sie sind im Prinzip dafür, Solarproduktion, PV-Produktion in Europa zu erhalten, aus politischen Gründen. Wir wollen uns nicht abhängig machen. Die Amerikaner, haben Sie gesagt, wollen das auch. Die Amerikaner haben die Zölle zum Beispiel erhöht, auch weil es bei Solarmodulen den Vorwurf häufig gibt, dass sie in China mit Zwangsarbeit und unter schwierigen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Warum sagt EU dann nicht erst recht, okay, dann erhöhen auch wir die Zölle. Dann sind die Paneele aus China teurer, unsere Leute in Europa haben wieder eine Chance und nebenbei bekämpfen wir auch noch menschenrechtswidrige Arbeitsbedingungen.
Also unser Ziel ist ja nicht, wie in den USA, zu sagen, wir machen das jetzt alles selber. Also ich halte nichts davon zu sagen, jedes Solarpanel, was in Deutschland auf dem Dach kommt, wird in Deutschland hergestellt, auch nicht in Europa. Wir haben schon bei vielen anderen Dingen überhaupt nicht genügend Arbeitskräfte. Das wäre absurd zu sagen, wir machen das jetzt alles selber. Das ist auch nicht das Ziel. Und das ist durchaus anders als in anderen Regionen. Sondern unser Ziel ist zu sagen, wir wollen bei der Technologie, zumindest bei der Weiterentwicklung und auch bei der Innovationskraft weiter mit dabei sein können, um zum Beispiel auch im Zweifel es selber wieder mal zu können. Und das ist ein Unterschied zu, ich mache alles selber. Deswegen ist auch unser Ziel nicht, wir wollen per se nichts mehr aus China bekommen. Wir wollen natürlich, dass dort die Zwangsarbeit endet. Deswegen diskutieren wir auf europäischer Ebene eine Richtlinie gegen Zwangsarbeit. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber hängt damit zusammen, um hier auch ein Level Playing Field herzustellen. Aber der Anspruch ist nicht zu sagen, wir wollen nichts mehr aus China oder wir wollen unseren Markt komplett abschotten, sondern die Frage ist, wie schaffen wir es, dass wir Resilienz, man kann auch sagen, weniger Verwundbarkeit haben, dass wir bei der Innovation auch weiterhin bei uns noch mitspielen können. Und das ist ein Ziel. Da haben wir auch gute Akteure im Markt. Und natürlich gibt es da ein gewisses Spannungsfeld zwischen den Akteuren und wir versuchen, das in eine gute Balance zu bringen.
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, Geld fällt nicht vom Himmel. Es geht also unter anderem auch darum, das vorhandene Geld möglichst sinnvoll einzusetzen bei eben angespannter Haushaltslage, jedenfalls solange eben wenigstens ein Koalitionspartner konsequent keine Steuern erhöhen will. Ne? Also der Bund ist ja nicht einfach so arm oder knapp bei Kasse, sondern ist deswegen knapp bei Kasse, weil die FDP sich gegen bestimmte Steuern wendet. Aber gut, gehen wir mal davon aus, man muss das Geld möglichst sinnvoll einsetzen und das in einer Situation, wo es ja auch eine Debatte gibt darum, wie steht eigentlich die deutsche Wirtschaft da? Also Herr Lindner und Herr Habeck sind sich im Ansatz einig, Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise, Andere Leute sind bei dieser Diagnose nicht so scharf, sagen, ja, das Wachstum ist an der Nulllinie, wir haben eine Wachstumskrise, aber zugleich herrscht ja fast Vollbeschäftigung in vielen Bereichen. Sie sagten, es fehlen Arbeitskräfte auf allen Qualifikationsstufen, also schon fraglich, ob nicht auch Mangel an Menschen ein relevanter Flaschenhals ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Wirtschaft tatsächlich staatliche Hilfe braucht, dann setzt ja dieser Streit ein ums richtige Rezept, nicht nur im Bereich PV, sondern im Bereich Industriepolitik generell. Die FDP bringt immer wieder ins Spiel, man könne doch Unternehmenssteuern senken und oder den Solidaritätszuschlag für Unternehmen streichen. Wie sehen Sie das, Frau Brandner?
Ich teile die Zielrichtung, die auch die FDP hat, dass wir die Innovationskraft in unserem Land stärken müssen und sicherstellen müssen, dass Innovationen finanziert werden, dass wir es schaffen, die nächsten Technologien nicht nur zu entwickeln, sondern auch auf die Straße zu bringen, sie zu exportieren in den gesamten Weltmarkt. Das ist die deutsche Stärke und hier müssen wir auch wieder wettbewerbsfähiger werden. Ein Punkt ist Facharbeitskräfte, da haben Sie absolut recht, das ist ein limitierender Faktor. Übrigens auch der Krankheitsstand, den wir hatten, ist ein limitierender Faktor. Wir haben den Faktor Energiepreise, das wird wieder besser, da sind wir auf einem guten Weg. Und dann haben wir die Frage Bürokratieabbau, die, glaube ich, uns alle umtreibt und wo wir viel machen. Und dann ist die Frage natürlich, wie hoch sind die Steuern? Und da haben wir in Deutschland, sind wir etwas über dem Durchschnitt bei den Unternehmenssteuern. Gleichzeitig haben wir natürlich hier auch ein gutes Umfeld. Und jetzt ist die Frage aber, wie man Steuergeld, weil jede Steuersenkung bedeutet ja auch, dass was anderes irgendwo gekürzt werden muss, wie man damit gut umgeht und vor allem, wie es zielgerichtet eingesetzt werden muss. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir es am Ende wirklich auch schaffen, dass wir mehr Investitionen in Innovationen in unseren Standort auch erreichen. Und nicht jede Unternehmenssteuersenkung bewirkt das. Deswegen führen wir jetzt die Debatte, wie man das zielgerichtet hinbekommen kann. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, weil, ja, wenn man gleichzeitig vor allen Dingen sagt, man hält die Schuldenbremse ein, muss man auch sagen, wo man sonst dann kürzen will, weil die Mindereinnahmen führen ja woanders sofort auch dann zu Kürzungen.
Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch folglich und das ist der Tag, an dem im Vermittlungsausschuss über das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss verhandelt wird. Abschließend, es soll dann am Donnerstag beschlossen werden. Was wird da beschlossen werden? Was steht da drin?
Ich hoffe, dass es jetzt endlich kommt. Also das ist auch nicht mehr akzeptabel, dass es im Bundesrat aufgehalten wird. Ich weiß, dass Herr Söder immer noch gerne möchte, dass wir darüber die Frage des Haushalts und die Frage, wie gehen wir mit der Landwirtschaft umklären. Aber das wird unseren Unternehmen nicht gerecht. Ja, die haben jetzt auch selber gesagt, die 18 Wirtschaftsverbände, jetzt hört endlich auf mit dieser Blockade im Bundesrat. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch wirklich durchkommen und endlich hier diese Entlastung für Unternehmen auch geben können.
Ja. Die Entlastung, wenn das denn so durchgeht, wie man sich das so vorstellt, die laufen ja so darauf hinaus, dass Unternehmen, die Schulden machen, weniger Steuern zahlen müssen, weil sie ihre Verluste ins Vorjahr oder in die Vorjahre übertragen können. Es geht darum, da aber auch, dass bestimmte Zuschüsse gewährt werden, wenn sinnvolle Klimainvestitionen getätigt werden. Aber es läuft schon viel darauf hinaus, dass einfach Unternehmen weniger Steuern werden zahlen müssen, ob sie investieren oder nicht. Und da ist halt die Debatte, ob das eine sinnvolle Sache ist.
Insbesondere der Volkswirtschaftsprofessor Sebastian Dulin kritisiert das. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, in der Hans-Böckler-Stiftung, also ein gewerkschaftsnaher Wissenschaftler. Er hält wenig von pauschalen Steuersenkungen, wie er uns vor diesem Interview gesagt hat.
Tatsächlich sind solche allgemeinen Steuersenkungen ein extrem wenig zielgenaues Mittel, die Investitionstätigkeit im Land anzukurbeln. Solche Steuersenkungen bedeuten zunächst, dass alle, die Gewinne machen, mehr von diesen Gewinnen behalten dürfen. Ob dann mit diesen Gewinnen auch tatsächlich in neue Ausrüstung und Anlagen investiert wird und ob solche Investitionen auch in Deutschland stattfinden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Außerdem fallen jene Unternehmen durchs Raster, die derzeit keine Gewinne machen, aber trotzdem investieren würden. Das ist oft bei Startups der Fall, aber auch bei Unternehmen in einer Phase der Umstrukturierung. Steuersenkungen sind ein typisches Beispiel der Gießkanne. Und die können wir uns gerade nicht leisten, weil wir ja durch Schuldenbremse und Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung haben.
Und das geht so ein bisschen darüber hinaus, was im Wachstumschancengesetz stehen wird, sondern das betrifft eher die Forderung von Christian Lindner und anderen. Wir wollen generell Unternehmenssteuern runter.
Genau, weil das Wachstumschancengesetz, Sie haben ja schon ein paar Punkte erwähnt, da ist auch zum Beispiel noch eine Forschungsförderung drin, eine steuerbasierte, die eben explizit an Forschungsinvestitionen geknüpft ist. Also das ist eigentlich ein zielgerichtetes Instrument, was wir ausweiten. Das existiert auch schon vorher, aber es wird noch ausgeweitet, weil die Unternehmen sagen, das hilft uns, um relativ bürokratiearm und flexibel auch wirklich dann in die Forschung reinzugehen. Deswegen, Herrn Dolin, an sich würde ich ihm zustimmen. Also genau, wir haben die Aufgabe, zielgerichtet staatliche Gelder einzusetzen. Das finde ich ist die Pflicht. Das kann auch zu Debatten führen, aber ich finde, das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Aber bei dem Wachstumschancengesetz würde ich jetzt sagen, da sind eben viele Dinge drin, die wirklich auch zielgerichtet sind.
Ja, das ist natürlich richtig. Es sind, wie Sie sagen, viele Aspekte da drin in diesem Gesetz. Vorbehaltlich der Einigung im Vermittlungsausschuss. Aber es gibt eben ja auch die Gießkannenelemente. Ne? Philipp hat eben gerade die Verlustvorträge und Verlustrückträge genannt, die Unternehmen eben auch dann steuerlich entlasten, wenn sie keinen Cent investieren. Und genau da haben wir vor der Sendung wiederum einen kritischen Ton eingesammelt von einem anderen Wissenschaftler.
Ja, nämlich Jens Südekomm. Der kritisiert zwei Sachen. Die eine hören wir gleich im O-Ton, die andere beziehend auf das, was Sie gesagt haben. Er sagt, im Prinzip ist das eine gute Idee mit dem Wachstumschancengesetz, aber es ist viel zu gering. Selbst diese 7 Milliarden, die wir da irgendwie mal hatten und jetzt wahrscheinlich runtergedampft werden auf 3 oder 3,5, tropfen auf einen heißen Stein.
Okay, das sind ja zwei unterschiedliche Kritikpunkte. Ja. Das eine ist es zu klein, wir würden es gerne größer machen, also gerade die Forschungsförderung, die Frage ist ja nur, woher nehmen, wenn nicht stehlen. Und die andere Frage ist mit der Verlustvorrechnung, also wie man das anrechnet, das bedeutet ja nicht, dass die Leute die Steuern nicht zahlen. Das finde ich ist auch wichtig, immer wieder zu betonen, sondern es ist die Frage, wann und wie. Ja, und da gibt es viele Unternehmen, die in ökonomisch schwierigeren Zeiten, wenn es wieder bessere Phasen gab oder gibt, wie man das besser gestalten kann. Das ist eine Frage der Gestaltung, die für viele Unternehmen aber sehr relevant sein kann. Und das hat natürlich Auswirkungen über die Haushaltsjahre, also das stimmt auch, aber es ist nicht das Gleiche, wie einfach zu sagen, wir senken Unternehmenssteuern.
Nochmals, wir haben eben mit Professor Dr. Jens Südekomm gesprochen, der ist Professor for International Economics an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und er fordert nochmal explizit eben nicht nur mehr Einsatz von Steuergeldern, sondern auch zielgerichteteren Einsatz von Steuergeldern, wie er uns in diesem folgenden O-Ton sagte.
Was wir brauchen, ist eine effektive steuerliche Entlastung für Unternehmen, aber eben nur für solche Unternehmen, die auch tatsächlich mehr investieren. Die sollten entlastet werden, sei es durch günstige Abschreibungsregeln oder durch echte Investitionsprämien, so wie sie im Wachstumschancengesetz, was ja gerade im Vermittlungsausschuss liegt, ja im Prinzip eigentlich auch angedacht waren.
Investitionsprämie heißt, ein Unternehmen investiert sinnvoll nach einer Definition, also Klimaschutz, und dann kriegen sie quasi Zuschüsse, richtiges Bargeld. Aber davon gibt es eben zu wenig.
Wir sind, glaube ich, die Letzten, die sagen, wir würden nicht gerne hier noch die Unternehmen stärker entlasten. Ich finde, das ist Teil einer Gesamtdebatte, wie wir in Deutschland nicht nur es schaffen, unsere Modernisierung der Infrastruktur zu finanzieren, also Schiene, Schule, Schwimmbäder, was wir alles zu sanieren haben, sondern gleichzeitig es auch noch schaffen, unsere Wirtschaft so zu gestalten, dass sie auf diesen Planeten passt. Und das erfordert eben unglaubliche Investitionen, private wie auch staatliche. Und wie man das in Zeiten eines Krieges, der auf unserem Planeten und auch in uns, auf unserem Kontinenten gerade passiert, in der Ukraine, wie man das gleichzeitig stemmen soll, wenn man die Schuldenbremse hat in ihrer aktuellen Ausgestaltung, ist die Aufgabe, die wir, ja, die wir als Regierung haben. Und ich finde, dass diese Debatte an sich geführt werden muss und nicht nur an einem, wie groß ist das Wachstumschancengesetz, ist es zu groß oder zu klein, sondern wir müssen generell die Frage beantworten, wie finanzieren wir unsere Verteidigungsfähigkeit, unsere Unterstützung für die Ukraine, die Modernisierung unserer Infrastruktur plus die Transformation, die digitale und die mit Blick auf das Klima. Das sind enorme Leistungen, die wir zu stemmen haben. Und es war auch noch nie in der Vergangenheit so, dass eine Generation die Eisenbahn aufgebaut hat oder das gesamte Stromnetz. Ja, das wurde immer gestreckt über Generationen. Und hier müssen wir Wege finden, wie man das besser gestalten kann. Da gibt es unterschiedlichste Vorschläge, auch von den Ökonomen, die Sie gerade zitiert hatten. Ja, von einem Sondervermögen über eine Anpassung der Schuldenregel. Es gibt ja sehr viele Modelle. Und ich denke, dass diese Debatte eine ist, die wir gemeinsam führen müssen, damit dieses Land und Europa nicht nur krisenfest ist, sondern vor allen Dingen auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist.
Es gibt noch mehr Kritik, die wir abgefragt haben. Unter anderem haben wir Rudi Bachmann gefragt. Der ist Ökonom in den USA.
Professor of Economics, und zwar an der University of Notre Dame. Der hat uns heute Nacht was geschickt.
Okay. Und der knüpft auch an diesem Wachstumschancengesetz und den Prinzipien. Aber er sagt, das Problem liegt eigentlich viel tiefer.
Ich sehe die Probleme für den Standort Deutschland ganz woanders. Es ist ja eine geradezu paradoxe Kombination aus überbordender Bürokratie auf der einen und einem erstaunlichen Mangel an staatlicher Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite. So haben wir gerade erfahren, dass Investitionsprämien gar nicht ausgezahlt werden können, weil dem Bund die Daten dazu fehlen. Das ist Schilder.
Das ist Schilder. Also er bezieht sich, soweit ich das verstehe, eben auf diese Investitionsprämien, wo festgestellt wurde, na, selbst wenn wir das jetzt im Vermittlungsausschuss beschließen, das Gesetz, und das gilt ja rückwirkend dann ab 1.1.24, können wir diese Investitionsprämien eigentlich frühestens 1.1.25 auszahlen, weil uns einfach Technik und Daten fehlen.
Das heißt, bis das dann wirklich wirkt und sich in Arbeitsplätzen und Umsätzen auszahlt, wird es im Zweifel 2026.
So. Also dass Deutschland mit Blick auf Digitalisierung und Datenzugänge 10, 15, wenn nicht mehr, Jahre im Vergleich zu seinen Nachbarländern hinten dran ist, darf ja keinen überraschen. Dass wir das jetzt endlich angehen, ja, zum Glück. Das ist die gleiche Frage gewesen während der Energiekrise. Warum können wir eigentlich nicht jedem was auszahlen? Ja, jeder muss Steuern zahlen, aber nicht jeder kann was vom Staat bekommen. Das ist jetzt BMF endlich angegangen. Hoffentlich haben wir das bald. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen wir diese Herausforderungen haben. Wir haben übrigens diese Woche gute News, das Online-Zugangsgesetz, was am Freitag im Bundestag verabschiedet wird, was endlich auch mit Blick auf die Verwaltung, den Online-Zugang, Digitalisierung so vorsieht, dass es nicht nur online eingegeben wird und danach ausgedruckt wird und die Akte wieder abgeheftet wird, sondern dass es wirklich digital ist. Ja. So, wir revolutionieren da gerade relativ viel. Geht es mir alles schnell genug? Ich könnte es mir auch noch einen Ticken schneller vorstellen, aber immerhin gehen wir jetzt diese Schritte. Da hat Herr Bachmann ja komplett recht. Wir haben da ein Nachholdefizit, was enorm ist, und wir sind auch dran bei der Bürokratie. Da hat sich viel aufgebaut über die letzten Jahrzehnte. Das auch,
aber was machen Sie da konkret? Also Bürokratieabbau ist ja immer so ganz...
Ich mache es mal konkret.
Ja, machen Sie mal, was bauen Sie ab?
Zum Beispiel haben wir in Deutschland nicht digitalisierte Energienetze. Während der Ukraine-Krise, ja, meine baltischen, nordischen, die immer gefragt haben, ja, warum nutzen denn nicht eure Bürgerinnen und Bürger stärker die Vorteile, dass sie den Strom nutzen, wenn er billig ist? Ich sage, ja, das ist ja im Konzept alles richtig, bei euch auch seit 10 Jahren möglich. Bei uns ist der Ausbau der Smart Meter aber sehr gering. Da gab es Strittigkeiten zwischen BMI, Innenministerium, Wirtschaftsministerium über, wie der Datenschutz ausgestaltet werden muss, die Sicherheit dieser Dinger. Und es war so, dass es alles blockiert hat, über Jahre. Das haben wir zum Beispiel sehr schnell angegangen, das Gesetz, Smart Meter Gesetz. Und dann haben wir gemerkt, dass wir dort eben die Vorgaben für die Handwerker einfach drastisch reduziert haben, damit sich das für die überhaupt lohnt, diese Smart Meter einzubauen. Dann haben wir gemerkt, oh, es fehlt noch was im Eichrecht. Ne? Jetzt Eichrecht ist sehr spezifisch, aber da steckt Bürokratie drin. So, dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt das, weil es digital ist, nicht mehr die gleichen Anforderungen haben aus dem Eichrecht als für einen analogen Zähler, weil der ja anders funktioniert. So, deswegen haben wir das Eichrecht jetzt im Januar nochmal geändert und damit nochmal wieder Bürokratie weggehauen. So, das ist ganz konkret und präzise Bürokratieabbau, den wir machen. Und das ist eben nicht nur Blabla und generell sind alle eh dafür, sondern ganz konkret und präzise betrifft das Eichrecht zum Beispiel.
Ein weiterer Faktor, der häufig zitiert wird, um zu begründen, warum Deutschland als Standort für die Industrie zurzeit weniger attraktiv sei, ist der vermeintlich oder tatsächlich hohe Strompreis für die Industrie. Zwischenzeitlich gab es ja auch mal die Diskussion um den sogenannten Industriestrompreis, also einen staatlich gedeckelten Industriepreis für bestimmte Industriebetriebe. Wie ist denn da der Stand der Debatte? Ist der Strompreis wirklich noch so hoch? Ist der wirklich noch eine Belastung für den Standort Deutschland?
Also wir haben jetzt im Januar einen Strompreis an der Börse gehabt, der niedriger war als zuletzt im Mai 2021. Das bedeutet noch nicht, dass er bei jedem Unternehmen und bei jeder Bürgerin auf dem Niveau ist. Das ist der Preis an der Börse, aber es ist trotzdem schon mal ein Signal. Sie erinnern sich, als der Skyrocketing war und wir gedacht haben, oh Gott, das Land explodiert. So, von daher ist das trotzdem schon mal eher Good News als Bad News. Wir haben aber trotzdem natürlich in den energieintensiven Branchen immer noch Kosten, die höher sind als in Nachbarländern oder in Wettbewerbsländern. Deswegen haben wir zwar nicht den Industriestrompreis hinbekommen, wie er ursprünglich anvisiert war. Wir haben aber letztes Jahr noch, das war schon vor Weihnachten, nochmal Entlastung gemacht bei der Stromsteuer. Wir haben auch für die besonders energieintensiven eine Verlängerung gehabt von einer Förderung, ja, auch in Milliardenhöhe. Das hat auch die Haushaltsnachverhandlung überlebt. Das wurde jetzt zwar nicht mehr neu thematisiert, deswegen geht es manchmal unter. Aber natürlich ist das auch eine relevante Unterstützung der energieintensiven Industrie in Milliardenhöhe.
Aber wo Sie sagen, sorgsamer Umgang mit Steuergeldern. Wenn Sie einfach die Stromsteuer senken, dann ist das Gießkanne pur. Davon profitieren alle Unternehmen, die Strom verbrauchen, ob sie viel verbrauchen, ob sie klimaschädlich arbeiten oder nicht klimaschädlich arbeiten. Für alle wird der Strom billiger und der Industriestrompreis hat ja wenigstens vorgesehen, dass nur die davon profitieren, die auch investieren in Klimaschutz. Also dann
sie
passt
haben
das
ja
nicht zusammen.
Die Debatte in Deutschland mitbekommen.
Ja. Na gut.
Ich ja, aber
sie
jetzt
tun immer so, als
hätten
sie damit nichts zu tun. Als würden sie nur sitzen und beobachten. Nee. Und sie sind nun mal in dieser Regierung und die macht das und macht das. Ich hätte gern was anderes, aber naja, nun ist das nun mal so.
Es ist ja so, dass man in der Regierung Kompromisse findet. Muss und am Ende was hinzubekommen. Das ist genau Teil des Schönen auch an der Demokratie, dass Demokratie ja nicht bedeutet, das, was ich will, setzt sich durch, sondern dass man sich auseinandersetzt und am Ende etwas bekommt, was hoffentlich besser ist als der Status quo. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass es besser ist als der Status quo. Und auch viele natürlich kleinere Unternehmen davon profitieren. Aber der Industriestrompreis an sich, Sie haben die Debatte verfolgt, das haben wir ja auch ausführlich, ich glaube, über ein halbes Jahr lang diskutiert. Mir war es wichtig, dass wir am Ende diese Unternehmen, zum Beispiel im Rohstoffbereich, aber auch in anderen Chemiebereich, Glas, dass wir die bei uns halten können. Das sind relevante Wertschöpfungsbereiche. Übrigens auch resilienzrelevant. Wir haben am Anfang über Resilienz gesprochen, weniger Verwundbarkeiten. Dafür sind die auch relevant. Und deswegen ist das schon etwas, wohinter ich auch stehe, auch wenn es natürlich, wenn es ein rein grüner Entwurf gewesen wäre oder ein rein grünes Ergebnis, hätte es etwas anders ausgesehen.
Ja, vielleicht nur für unsere Hörerinnen und Hörer der kleine Nachtrag, was Frau Brandner gesagt hat zum Strompreis. Das ist in der Tat Stand der Dinge. Es hat uns auch überrascht bei der Recherche für dieses Interview, war unter anderem auch eine Botschaft von Professor Jens Südekum auf Twitter. Er sagt nämlich, aktuelle Strompreisanalyse vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland, also den energieversorgenden Unternehmen, und der Strompreis für die Industrie in Deutschland ist tatsächlich deutlich gesunken. Er bewegt sich heute unter dem Niveau des Jahres 2021, nur noch knapp über dem Niveau von 2020. Das heißt also, das Thema Strompreis ist für die Industrie durch. Sie haben es angedeutet, für die Haushalte noch nicht ganz. Da hängen Verbraucherinnen teilweise noch fest in zu teuren Verträgen. Aber jedenfalls im Grundsatz ist das Thema Strompreis in Deutschland durch und das bei über 50% grüner Energie. Das ist schon, finde ich, eine große
Erfolg. Deswegen habe ich ja gesagt, das war ein Good News im Januar. Also das kann man nicht anders bezeichnen. Die Frage ist natürlich immer, was kommt in der Zukunft und so. Aber ehrlich gesagt, wir waren vor 2 Jahren, wir haben jetzt 2 Jahre des grausamen Angriffs Putins gegen die Ukraine. Ich weiß noch, damals haben alle gesagt, das wird katastrophal und dass wir 2 Jahre später bei einem niedrigeren Preis an der Börse sind als im Jahr 21.
Ohne den Krieg.
Ohne den Krieg, da finde ich, muss man sich nicht vorverstecken.
So, wie sagt man in Amerika, wo Sie ja auch studiert haben, leave on a high note.
Ja, we're on the same university.
That's right. Yeah. Ich habe tatsächlich meinen Master auch gemacht und die SIPA ist neben der Law School.
Genau, insofern. Ich war immer in der Law School Library.
Frau Brandner, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Schön, dass Sie Zeit hatten für die Lage der Nation.
Herzlichen Dank.
Genau, im Nachklang zu diesem Interview fand ich nochmal dieses Interview mit Ulrike Malmendier im Spiegel ganz interessant, musste beim Lesen an unser Interview mit Frau Brandner denken, weil es auch in dem Interview darum ging, ja, wir müssen ja sparsam mit Steuergeld umgehen und wir können das nicht einfach rauspulvern, auch wenn der Anlass und das Ziel noch so klimafreundlich ist. Und Frau Malmendier argumentiert ein bisschen dagegen mit dem Beispiel USA. Die sagt, in den USA wird es ein bisschen anders gehandhabt. Da wird weniger konkret vorgegeben, welche Heizung die Leute sich jetzt wann bis wohin einbauen sollen. Sondern da wird gesagt über diesen Inflation Reduction Act, pass mal auf, wenn du dir klimafreundliche Technik anschaffst oder darin investierst, sei es E-Auto, sei es eine Batterieproduktion, dann bekommst du Geld, beziehungsweise da musst du deutlich weniger Steuern zahlen. Und das deutsche Argument, das deutsche Gegenargument gegen sowas ist dann immer der Mitnahmeeffekt. Ja, was, wenn die Leute sich sowieso ein E-Auto kaufen? Was, wenn sie sowieso eine Batteriefabrik bauen wollen? Dann kriegen sie doch jetzt extra noch Steuergeld oder einen Steuerbonus. Das ist doch ineffizient.
Ja, und das findet sie persönlich nicht so wahnsinnig überzeugend. Sie sagt dazu, natürlich ist dieser generelle Ansatz manchmal ineffizient. Da bekommen Leute und Unternehmen Geld, die sich sowieso ein E-Auto gekauft oder in eine Batteriefabrik investiert hätten. Sowas macht uns in Deutschland immer sehr nervös. Ne? Mitnahmeeffekte ist ja ein Klassiker. Aber wir wollen ja nichts verschwenden. Also machen wir dann lieber erstmal gar nichts. Ich glaube, wir sollten es viel öfter mal andersrum versuchen. Einfach mal etwas ausprobieren in dem Wissen. Das ist jetzt noch nicht perfekt, aber es wird uns weiterbringen. Da können wir von den USA lernen.
Ja. Das geht aber nur mit Kohle.
Das geht natürlich nur mit Kohle. Und das ist genau das Problem. Da sind wir dann wieder bei einem großen Problem. Deutschlandbremse / Schuldenbremse. Ne? Und ich finde, an der Stelle kam mir noch ein Gedanke, das kam wiederum in dem Interview mit Herrn Russwurm, dem Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Der wies nämlich auch darauf hin, dass einfach die Unternehmen in Deutschland unter überbordender Bürokratie leiden. Und das ist natürlich auch genau das Ding. Bevor man irgendwas subventioniert, was nicht 150%ig treffsicher ist, lassen wir natürlich Unternehmen auch gerne mal 150-seitige Anträge ausfüllen, die dann natürlich wiederum von Hunderten von Leuten in den Behörden geprüft werden müssen. Und da, das hat sie jetzt nicht ausdrücklich gesagt im Spiegel, aber da passt, finde ich, dieser Russwurm-Gedanke ganz wunderbar dazu. Wenn man, sagen wir mal, etwas weniger treffsicher subventioniert, etwas weniger kontrolliert, dann schafft man auch nicht diesen bürokratischen Overhead.
Ein zweiter Nachtrag, den wir liefern müssen zu dem Interview, ist natürlich dieser Vermittlungsausschuss in Sachen Wachstumschancengesetz. Da waren wir während des Interviews am Dienstag davon ausgegangen, dass das dann am Mittwoch abgeräumt wird und dann zack, zack beschlossen wird. Well, es kam anders.
Also gestern tagte zwar der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, ne, der notwendig geworden war, weil die unionsgeführten Länder im Herbst das Wachstumschancengesetz im Bundesrat zunächst abgelehnt hatten. Es gab auch einige Einigungen in anderen Fragen, aber eben keine Einigung beim Thema Wachstumschancengesetz. Der Vermittlungsausschuss hat zwar abgestimmt, aber dieses Verhandlungsergebnis letztlich nur mit den Stimmen der Koalition beschlossen. Die Union hat da nicht zugestimmt. Im Vermittlungsausschuss hatte sie dazu die nötigen Stimmen, aber eben nicht im Plenum des Bundesrats. Ne? Und da steht nun ein Showdown an, voraussichtlich am 22. März ist man noch völlig unklar, ob die Unionsländer da das Wachstumschancengesetz passieren lassen werden oder nicht. Stand heute würde ich denken eher nein. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich insbesondere auch viele Wirtschaftsverbände, die seit Wochen an die Union appellieren, ihren Widerstand aufzugeben. Und sagen wir mal so, das Spannende dabei ist ja, dass die Union dieses Wachstumschancengesetz nicht etwa deswegen ablehnt, weil sie das Gesetz inhaltlich falsch
findet. Nee, eigentlich wollten die ja sogar noch mehr. Ne? Also ursprünglich ging es ja mal um 7 Milliarden, die die Wirtschaft entlastet werden sollten. Jetzt in den Verhandlungen waren es dann eher so gute 3 Milliarden. Die Union hatte eigentlich immer noch viel, viel mehr als 7 Milliarden gefordert. Also das ist nicht der Grund, warum die Union dieses Gesetz über den Bundesrat blockiert, sondern die blockieren es, weil sie mit dieser Entscheidung über die steuerliche Förderung von Unternehmen ein anderes Thema verbinden.
Ja, sie sind nämlich zu einem ganz anderen Thema anderer Meinung als die Ampel. Die Union will Subventionen für Agrardiesel erhalten, die Ampel streichen will. Allerdings sagt die Union nicht, wo das Geld dafür herkommen soll. Ne? Und sie will natürlich auch nicht an der Schuldenbremse rütteln. Andere Steuern erhöhen will die Union schon gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, nicht überinterpretiert, wenn man sagt, es handelt sich dabei um eine Charmoffensive der Opposition gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten, die natürlich nicht wollen, dass diese Agrardieselsubventionen eingespart werden. Aber diese Charmoffensive ist eben nicht finanziert und weiß ich nicht, wie fundiert man das finden soll.
Ja, genau. Die Ampel hat ja diese Subventionen für den Agrardiesel gestrichen, weil sie Geld einsparen muss oder weil sie glaubt, Geld einsparen zu müssen durch das KTF-Urteil. Und nun sagt die Union, naja, wir würden diese Subventionen weiter gerne erhalten, also muss das Geld irgendwo anders herkommen.
Woher sagt sie aber nicht?
Woher sagt sie nicht? Und die Frage ist natürlich außerdem, und das ist der Vorwurf an die Union, hey, jetzt vermischt das doch nicht alles. Wir reden hier über die Entlastung der deutschen Industrie, der deutschen Wirtschaft. Was bitte hat denn der Agrardiesel mit dem Wachstumschancengesetz zu tun? Und die Union sagt, naja, Landwirtschaft ist eben auch Wirtschaft. Ihr könnt nicht darüber reden, Steuern für die Industrie zu senken und gleichzeitig Steuern für die Landwirtschaft quasi zu erhöhen.
Wobei natürlich die Landwirtschaft von den Regelungen im Wachstumschancengesetz auch profitieren würde. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass die Landwirtschaft ausgeklammert ist. Sie würde eben nur durch die Streichung oder das langsame Abschmelzen der Agrardieselsubventionen an anderer Stelle belastet. Ja. Industrievertreter jedenfalls sehen das anders als die Union. So fragte Moderator Christoph Heinemann eben heute früh auch den Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm.
Was hat Agrardiesel mit Wachstumschancen zu tun?
Ich glaube, die Problemstellungen Deutschlands, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, sind vielgestaltig und ich halte es wirklich für schwierig, dann solche Verbindungen einzugehen, einzelne Themen miteinander zu verknüpfen. Es passiert das eine nur dann, wenn das andere nicht passiert oder umgekehrt, eine sehr schwierige Argumentation.
Und weil die Union diesen Beschluss eben nicht mitträgt, wird nun erst am 22. März im Bundesrat klar, ob dieses Wachstumschancengesetz nun durchkommt oder nicht, dann rückwirkend zum 1.1. Aber das ist natürlich dann doch also ein schon ewiges Hin und Her, muss man sagen.
Ja, und ich finde, das lohnt an dieser Stelle auch nochmal einen Hinweis auf das grundsätzliche Problem der Blockaden im Bundesrat. Man sieht es hier wieder, die Ampel hat im Bundestag eine Mehrheit. Sie hat ein Problem, ja, aufgrund der KTF-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom letzten Herbst fehlt Geld. Sie muss dann und hat dafür auch ein Mandat der Menschen in Deutschland die politische Entscheidung treffen, wo wollen wir sparen und wo nicht. Und sie hat nun die Entscheidung getroffen, wir wollen die Wirtschaft entlasten, da wollen wir nicht sparen, das lassen wir uns sogar im letzten Stand noch 3 Milliarden Euro kosten, aber wir wollen Geld einsparen bei Subventionen für Agrardiesel. Das ist die politische Entscheidung der Ampel, die kann sie aber jetzt nicht durchsetzen, weil nämlich die Opposition, die CDU, CSU, über den Bundesrat da reingrätschen kann.
Ja, und jetzt würde man ja erstmal sagen, na komm, also wenn die Bundesregierung beschließt, wir entlasten die Wirtschaft um 7 Milliarden Euro und die Hälfte davon sollen die Länder bezahlen. Dann finde ich es erstmal plausibel und legitim und richtig, dass der Bundesrat dort mitentscheiden kann. Also wenn der Bundesrat für irgendwas da ist, dann für sowas.
Ja, wobei man sagen muss, es werden vor allem auch die Kommunen belastet, aber trotzdem, auch deren Interessen sollen ja die Länder wahrnehmen. Aber da würde ich auch sagen, wenn die Union im Bundesrat sagen würde, wir finden das Wachstumschancengesetz zu teuer, das können sich die Länder nicht leisten, deswegen sind wir dagegen. Dann würde ich sagen, absolut legitim, das ist quasi ein Blockadegrund, für den wurde das Zustimmungserfordernis im Bundesrat ursprünglich mal geschaffen.
Die Ofenschulte in Bremen macht das.
Genau, der ist es lustigerweise, sogar ein SPD-Regierungschef in Bremen sagt, sorry, liebe Leute, wir können da nicht zustimmen. Wir haben einfach jetzt schon derart Ebbe in der Kasse, dass wir da nicht mitmachen können. Das halte ich für legitim. Aber die Union sagt ja nicht, das Wachstumschancengesetz ist zu teuer für die Länder. Die wollen das ja sogar noch ausbauen. Die Union sagt nur, Agrardiesel, völlig anderes Thema. Und das ist aus meiner Sicht ein Musterbeispiel dafür, wofür eben die Blockademacht des Bundesrats nicht geschaffen wurde, sondern wo die Union sie missbraucht. Der Fairness halber, das machen alle Parteien.
Genau, das ist in dieser Institution mittlerweile eingewebt und das Argument ist, ja, dieses Wachstumschancengesetz, das ist eine Angelegenheit auch des Bundesrats. Aber die Senkung oder das Abschmelzen der Agrardieselsubventionen, das ist nun mal eine Entscheidung der Bundesregierung. Dafür ist sie legitimiert, über den Bundestag das zu tun. Und wenn die Union das jetzt blockiert, dann kann sie das nur machen, weil sie in den Ländern eine bestimmte Mehrheit hat und so über den Bundesrat blockieren kann. Mit einem sachfremden Thema.
Ja, was mit Wachstumschancen
nichts zu tun hat. Ja. Und so verhindert sie, so sagt sie, ey, ich bin nicht einverstanden mit dieser Agrardieselsubvention, wie er damit umgeht. Ich habe zwar im Bundestag keine Mehrheit dafür.
Aber ich grätsche da einfach rein.
Ich grätsche über den Bundesrat, grätsche ich in dieses Thema rein.
Und das Problem ist, natürlich kann man diese Pakete beliebig dick schnüren. Ne? Mit dieser Argumentation könnte die Union im Prinzip die gesamte Bundesgesetzgebung torpedieren. Möglicherweise kommen sie als nächstes damit um die Ecke und sagen, also Cannabis-Liberalisierung nicht mit uns. Keine Ahnung, finden wir halt politisch falsch, ist doch super, wie es bisher alles läuft, das machen wir auch nicht. Das, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre dieselbe Argumentationsstruktur, haben sie noch nicht gesagt, können wir der Union nicht unterstellen, kann aber sein, dass das als nächstes passiert. Und deswegen sieht man, so wie das zurzeit läuft, funktioniert das einfach nicht im Bundesrat und wie das zu lösen sein könnte, dazu haben wir ja schon ausführlich was geschrieben in unserem Föderalismus-Kapitel im Buch Baustellen der Nation. Wir wollten an dieser Stelle nur mal darauf hinweisen, dass das ein Riesenproblem ist, dass der Bundesrat dazu führt, so wie er heute gelebt wird, wie er ausgestaltet ist, dass die Bundestagswahl leider Gottes nicht mehr dazu führt, dass die Mehrheit des Bundestags entscheiden kann.
Sonst wäre das jetzt einfach.
Es ist total, genau. Normalerweise wäre es jetzt so, Agrardiesel runter, Wachstumschancengesetz kommt, fertig. Passiert aber alles nicht, weil der Bundesrat seine Macht an dieser Stelle in illegitimer Weise ausübt, so wie es auch nie geplant war von den Menschen, die das Grundgesetz mal geschrieben haben. Und wie gesagt, das ist kein spezifischer Vorwurf gegen die Union. Die macht das jetzt, aber das haben auch SPD und Grüne an anderer Stelle schon gemacht. Und deswegen unser Plädoyer, Plädoyer wäre da, man muss die Macht, die Blockademacht des Bundesrats beschneiden, und zwar zur Stärkung der Demokratie, damit die Menschen, die die Mehrheit im Bundestag bestimmen, bei der Bundestagswahl, auch wieder die Leitlinien der Politik bestimmen, ne? Und nicht nur das bestimmen, was der Bundestag macht, und dann kommt die Opposition und letzten Endes gibt es so einen großen Cocktail, wo irgendwie alle mitmachen müssen, von Grünen bis CSU. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun.
Zum guten Schluss, nach gutem Brauch, die gute Nachricht der Woche. Deutschland hat sich ja vorgenommen, bis spätestens 2038 aus der Kohle raus zu sein, die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet zu haben. In den Westrevieren, da wird das wahrscheinlich schneller gehen, da ist das jetzt bis 2030 schon vereinbart, also in knapp 5-6 Jahren. Eventuell sollen auch die Kohlekraftwerke in den Ostrevieren dann abgeschaltet sein, das steht auch nicht so ganz fest. Und so gut das erstmal klingt, Kritiker haben immer moniert, na, das ist ja alles gut und schön, wenn ihr da eure Kohlekraftwerke im Westen und im Osten abschaltet. Aber das hat ja keinen Klimaeffekt. Das bringt ja in Europa nicht weniger CO2.
Die große Sorge war der sogenannte Wasserbetteffekt. Wasserbetten, könnt ihr euch vorstellen, auf der einen Seite legt man sich aufs Wasserbett und dann geht das auf der anderen Seite hoch, ja, wie so eine Welle. Und viele Menschen haben sich einfach Sorgen gemacht, dass es mit den CO2-Emissionen genauso läuft, und zwar wegen des Emissionshandels in der Europäischen Union. Ja, für jede Tonne CO2-Emissionen braucht es ja einen Erlaubnisschein, ein sogenanntes Zertifikat. Und nun gibt es für ganz Europa eine fixe Menge solcher CO2-Emissionszertifikate. Und die Sorge war, wenn Deutschland seine Erlaubnisscheine jetzt nicht verbraucht für deutsche Kohlekraftwerke,
weil die halt abgeschaltet werden,
dann können diese Zertifikate ja einfach frei gehandelt werden. Die kommen wieder auf den Markt. Andere Kraftwerke in Europa können die Zertifikate dann nutzen, CO2 emittieren. Und durch den deutschen Kohleausstieg würde der CO2-Ausstoß in Europa dann gar nicht sinken. Das wäre eben dieser klassische Wasserbetteffekt, und dann wäre das alles ein Nullsummenspiel, Philipp. Und was ist jetzt passiert?
Die Ampel hat einen, finde ich, bedeutenden Schritt gemacht. Sie hat jetzt gesagt, wir löschen diese Zertifikate, die durch den deutschen Kohleausstieg frei werden. Diese Zertifikate, die frei werden, die sollen nach Auskunft der Bundesregierung jetzt nicht mehr auf den Markt können. Damit können sie auch anderswo in Europa im System des Emissionshandels nicht mehr für weiteren CO2-Ausstoß genutzt werden. Dazu muss man sagen, Deutschland muss das nicht machen.
Man hätte die weiter handeln können, die Zertifikate.
Die sind ja auch viel Geld wert, ne? Ja. Also da kann man ja einiges mit verdienen. Aber die Staaten können eben etwa nach Stellung fossiler Kraftwerke eine entsprechende Menge an Emissionsrechten streichen lassen. Die EU ermuntert die Staaten dazu ausdrücklich sogar, und die Bundesregierung hat das jetzt eben gemacht. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht, weil das für den Klimaschutz und den CO2-Ausstoß in Europa wirklich dann ein substanzieller Fortschritt ist.
Ja, und sie macht das eben auch, und das finde ich spannend, aus politischer Überzeugung und nicht, weil sie europarechtlich zwingend dazu verpflichtet wäre. Insofern, da muss man auch sagen, da hat die Ampel aus einer Klimaschutzperspektive tatsächlich geliefert.
Damit ist die Lage für diese Woche abschließend und ausführlichst erörtert, wie ihr das nicht anders gewohnt seid. Wir danken euch fürs Zuhören.
Wir danken euch auch für euer nettes Feedback. Und wenn euch die Lage gefällt, schreibt uns doch einen netten Satz in der Podcast-App eures Vertrauens. Ist ja wie immer im Internet, auch bei uns schlägt leider immer mal wieder Hass auf in den Kommentaren auf iTunes und in anderen Podcast-Apps. Und euer Feedback, euer freundlicher Satz würde uns sehr dabei helfen, dass diese einzelnen Hasskommentare in einem Rausch von Flausch untergehen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Wochenende.
Bis bald. Nächste Woche. Ciao.